Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Goina wollte Spielwatch als Dreh.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten an den Hörern. Hier ist wieder euer wöchentlicher Mr. Futsal-Podcast mit mir, einmal euer Futsal-Economist Daniel Weimer am Mikrofon und auf der anderen Seite unser Goldjunge, unser Futsal-Goldjunge Sebastian Rauch. Hi Sebastian, Goldlöckchen.
Goldlöckchen, genau. Hallo Daniel, du bist unser Silberlöckchen, ich bin unser Goldlöckchen oder wie machen wir das jetzt?
Ach so, ja, ich bin No-Löckchen.
No-Löckchen, ja, ich habe auch keine Locken, aber ja, danke, dass du mich Goldjunge?
Goldjunge, ja.
Silberjunge.
Der Goldjunge des Futsals.
Ach Gott.
Früher beim Streetsoccer ja. Mitgemacht, ganz dick in der Jugend ja. Von Osnabrück. Ja, richtiger Goldjunge.
Ja, richtiger Goldjunge, ja, hast du recht. Aber ich glaube, wir sollten uns in Zukunft jetzt, also für jede Podcast-Sendung, überlegen wir uns so kleinen Spitznamen füreinander. Ich werde mir im Rahmen der heutigen Sendung noch einen für dich einfallen lassen, so hoffe ich.
Oh, ja, dann mach den Spitznamen das Ä-Monster. Denn ich höre mir gerne unsere Podcasts selber an, um einfach auch die eigene Stimme und das eigene Verhalten zu optimieren. Und mich
Selbstverliebtheit
richtig,
nennt sich das, Daniel. Daniel, aber ich finde, Selbstverliebtheit.
Das ist doch für dich gebucht. Aber, ja, mich nerven so Ass. Und ich spreche super schnell. Und selbst wenn ich jetzt denke, dass ich für mich langsam rede, rede ich viel zu schnell. Das hatte ich auch tatsächlich an der Uni ganz oft in den Umfragen nach der Vorlesung. Dozent, rede zu schnell.
Ja. Und du lässt dich nicht unterbrechen, wie man gerade gemerkt hat. Das ist aber auch ein gutes Zeichen, Daniel. Daniel, das haben wir Dozenten oder du als ehemaliger Dozent auch in gewissem Grad an uns, dass wir unsere Sätze zu Ende aussprechen. Und wenn wir unterbrochen werden, reden wir einfach weiter, bis wir den Satz zu Ende ausgesprochen haben, damit die Information weitergegeben wurde. Oder um einfach das Alpha-Tier raushängen zu lassen, indem wir einfach den anderen nicht zukommen. Ja, es ist in Verhandlungsgesprächen tatsächlich sehr wichtig manchmal, dass man komplett ausspricht und auch damit
da
verbunden
auch
und der andere warten.
Eine skurrile Situation auf Arbeit, tatsächlich auch zwei Projektleiterinnen, die sich dann auf der Ebene dann da entsprechend auch gebettelt haben. Das fand ich ganz skurril. Also wenn du zwei dieser Alpha-Tiere hast, die sich dann gegenseitig nicht das Wort wegnehmen lassen, dann treiben die das ja weiter. Das war schon ein bisschen lustig. Aber ja, wir machen das natürlich nicht im Podcast, denn wir wollen ja die Kooperation und das Miteinander. Und du gleichst die Geschwindigkeit ja aus, die ich zu schnell spreche. Die sprichst du langsamer und das Ganze gleicht sich auch in unseren WhatsApp-Verläufen aus. Denn dort schreibst du ja ungefähr gefühlt 95% der Inhalte.
Ja, also nicht der Anzahl an Nachrichten, sondern des Volumens der Nachrichten. Ich bin ja ein beschreibender Typ, Daniel. Ich sammle ja immer ganz viel Information und während du halt jemand bist, der das kurz und knapp, ne, du kannst die Dinge gut zusammenfassen und so weiter und ich kann die schön ausweiten und noch ergänzen und so weiter. Also das passt doch, ne? Also ich komme heute mal wieder mit der Metapher Yin und Yang.
Die greife ich gar nicht auf.
Die willst du gar nicht mehr hören.
Nee, die will ich nicht mehr hören.
So, eine Frage, wer ist denn von uns hier das Alpha-Männchen? Oder sind wir zwei Alpha-Männchen? Sind wir Beta, Omega?
Ich bin aus dem Osten, ich bin das O-Männchen.
Das O-Männchen.
Das Omega-Männchen.
Okay. Das Omega. Okay. Ja, Delta. Wo auch immer wir uns hinbewegen. So,
jetzt haben wir schon wir haben 4 Minuten nichts über Futsal gesagt. Die armen Zuhörer.
Ach doch, man kann einiges daraus ziehen für den Futsal, aber das wäre zu ausschweifend.
aber lass uns starten mit den News, im deutschen Futsal und lass uns mal mit positiven Nachrichten starten, denn wir haben ja wirklich in den letzten Wochen nicht nur die Welt-News, auch bei uns waren ja sehr pessimistisch aufgrund Abmeldung von Clubs, Abmeldung von Spielern und von Ehrenamtlichen, die sich zurückziehen. Und jetzt aber gibt es zwei neue Futsalclubs, die anscheinend zur nächsten Saison angreifen wollen. Das einmal schöne Grüße nach Verl, der TV Verl auf Instagram entdeckt und auch der Futsalclub Biberach. Beide irgendwie bei Instagram dann vorgeschlagen und direkt geliked. Ich habe auch beim TV Verl grüne Grüße direkt gesagt, Mr. Futsal is watching you. Als Kommentar.
Merkt man schon. Daniel, du hast ja vergessen, ich habe vor, ich glaube, vor 3 oder 4 Wochen habe ich dir schon, habe ich in der WhatsApp-Gruppe den TV Verl gescreenshottet und gesagt, hier, guck mal, neuer Club, mal was Positives. Aber an alle Zuhörer, Daniel hat so manchmal so ein bisschen Gedächtnisschwund. Und, aber ist gut, Daniel.
Du super. Meinst digitale Demenz, danke, Sebastian.
So, ja. Nein, aber was ich gut finde, Daniel, ich habe es vergessen, hier zu nennen. Ne, ich wollte nämlich, also ich habe das in der Gruppe genannt, aber ich habe es vergessen hier und du bringst es natürlich dann in die Welt. Wunderbar, also wir ergänzen uns schon wieder. Was wollen wir mehr?
Ja. Genau. Das ist korrekt. Und dann nächste News, die ich auf meinem Zettel habe, ist, es gab ein U17-Turnier, auch ganz interessant, mit Frankreich, Spanien, Portugal. Ich finde den Dreiklang ist mal interessant, dass Frankreich rückt immer mehr im Futsal aus meiner Sicht in die obere Liga auf. Ja, ist immer bei bestimmten Turnieren angefragt. Wir hatten Frankreich dabei. Frankreich ist hier dabei. Die Franzosen entwickeln sich also relativ zu anderen schnell, finde ich. Oder entwickeln sich relativ weiter. Und auch die Ergebnisse waren sehr eng eigentlich. Nämlich am Ende hat Spanien gewonnen. Zunächst hat Portugal 8-1 gegen Frankreich gewonnen. Dann hat aber Frankreich Spanien ein Unentschieden abgetrotzt und Spanien am Ende 4-1 gegen Portugal. Also irgendwie konnte dann doch jeder jeden schlagen. Und da sehen wir die Zukunft des Futsals in 5 bis 8 Jahren.
Ja, also das mit der relativen Vorsprung vor uns Deutschen im Futsal, das sehe ich auch mit Frankreich. Man sieht es ja auch mit dem Pariser Club, auch wenn da ein Ricardinho zum Beispiel jetzt spielt, der da vielleicht auch das Niveau enorm hebt. Aber auch die französischen Spieler haben einfach da individuell Fähigkeiten entwickelt im Futsal mittlerweile, die ja tatsächlich in Relation zu uns deutlich fortgeschrittener sind. Deutlich, also erkennbar meine ich damit. Und ja, schön zu sehen, auch in der Jugend, auch der Juniorenbereich. Ich glaube, unsere U19-Nationalmannschaft, wenn es die denn gibt in der Art, hätte da gegen solche Teams wenig Schnitte. Das wird zweistellig enden aus meiner Sicht. Und da würde kein Punktgewinn dabei sein. Und das ist ja schön zu sehen, dass Frankreich da sogar entsprechend knapp die Dinger oder einigermaßen knapp hält. Und ja, was soll man sagen? Bei so einem Turnier, das muss man auch noch einschätzen, ist natürlich auch viel Getesterei. Aber unabhängig davon, tolle Leistung auch von Frankreich. Ne? Ganz einfach.
Und immerhin haben alle eine U17 und wir sind davon meilenweit entfernt.
Was meinst du, eine Frage. Meinst du, die spanische U17 würde unsere deutsche Herren-Nationalmannschaft besiegen?
Wäre auf jeden Fall mal spannend, ob die Deutschen mit ihren körperlichen Vorteilen das Plus an einmal natürlich Ausbildung, aber natürlich auch an hoher Qualitätsselektion, die dort herrscht, wirklich überwinden kann. Wäre auf jeden Fall spannend zu sehen.
Ja, Gedankenexperiment, Daniel. Werden wir so nie sehen wahrscheinlich, aber spätestens eine U19 aus Spanien und aus Portugal würde unserer deutschen Futsal-Nationalmannschaft im Herrenbereich sicherlich ihre Grenzen aufzeigen. Und bei der U17, ja, ich würde würde ich gerne mal sehen. Also es ist theoretisch ganz nice, der
Gedanke. Also ein sicherer Gewinn ist es mit Sicherheit nicht für die deutsche Nationalmannschaft. Eher eben wahrscheinlich auf der Seite U17. Eher.
Ja, ist auch, wie gesagt, so ein Vergleich ist auch total überzogen, soll auch nicht abwertend wirken, sondern ich will nur sagen, dass Juniorenfutsal ist so enorm wichtig, da sind die schon so weit, hängen wir einfach deutlich hinterher.
Und wenn wir beim Thema Jugend sind, zum nächsten Thema, nämlich das Gegenteil von Jugend, wieder ein Oldie, der den Futsalsport erstmal als Aktiver auf jeden Fall verlässt. Wir hatten ja schon über Sanel Mamic geredet bei den Panthers Köln. Der hat uns auch übrigens nochmal geschrieben, hat auch gesagt, ja, beruflich und wegen Familie und blutet auch das Herz, aber es geht halt nicht. Ja, ist einfach.
Ja, liebe Grüße von uns aus.
Hier genau, nochmal. Da nochmal Grüße. Habe ich noch ein bisschen mit ihm geschrieben, war ein super netter Typ. Und jetzt auch Enrique Motta. Ja, von den Holzpfosten Schwerte, ehemals UFC Münster und Bayer-Uerdingen Futsal hat auf jeden Fall im Westen das Bild geprägt, aber auch deutschlandweit kannte man ihn mit den lockigen brasilianischen Haaren. Hat auf jeden Fall damals, empfand ich ihn 2012, 13, 14 als sehr weit für den deutschen Futsal, weil er halt viel wusste. Alleine Picke, Sohle, das war damals ja alles für die Zuhörer, die noch nicht so lange im Futsal sind. Also 2012, 13, 14, da wussten wenige das mit der Sohle und der Picke und den Fintas.
Ja, ja, also und Henrico Motta war in seiner Hochzeit sicherlich einer der besten Spieler auf deutschen Futsalböden. Auch zum Münsteraner Hochzeit auch dort durchaus oder einer der höheren Zeiten von Münster, da war auch durchaus Leistungsträger dort und er ist bekannt geworden für seinen Boom.
Richtig.
So, das, ich fand, schade, dass er jetzt auch aufhört. Sicherlich eine der für uns Kenner, für uns Pioniere bekanntesten Gesichter, auch im Westen vor allem. Und ein kleines Enfant terrible aus der damaligen Zeit mit seinen Löckchen und hat auch viele Stationen durch, ne? Muss man auch einfach sagen. Kennt viele Vereine.
Ja, also auch sympathischer Typ total, immer der gute Laune-Kern eines Teams, von daher hat er auch da viel geliefert und war ja auch Teil der bekannten WDR-Dokumentation aus dem Jahre 2012 mit Paul Schomann, die wir auch immer wieder zitiert haben, auch in der 100. Folge. Da war auch Henrico Motta mit dabei und hat halt sehr viel erzählt. Ja, von daher von uns erstmal alles Gute. Schade, auch er natürlich geht jetzt erstmal nicht anscheinend in ein Ehrenamt über. Das, was wir ja schon beobachtet haben. Ja, dann man geht halt aufgrund auch Beruf und Familie. Völlig verständlich. Da kommt das Tal für alle. Und ein Tal ist auch, wenn ich bei Tal bin, habe ich ein...
Was kommt jetzt?
Ja, Tal im Sinne für etwas, für niedrige Qualität. Oh, ganz schlecht umgeleitet. Ich habe einen neuen Instagram, Facebook, YouTube-Kanal entdeckt. Filho Futsal Goleiro. Wird mir ganz oft angezeigt. Ist so ein Torwart, der Futsal-Technik zeigt. Und ich kann auch wieder nur anhand dieses Instagrams-Kanal den Zuhörer warnen, wäre zu viel. Aber wachrütteln, hinterfragt, was ihr dort seht. Also auch diese Videos sind echt weit verbreitet, haben hohe Klickzahlen und an jeder Übung, die ich gesehen habe, sind echt elementare Sachen nicht optimal und das würde ich erwarten von solchen Videos, wenigstens, dass die Videos optimal sind. Also da sollte wenigstens technisch alles stimmen. Ja, da wird in der Grundbasis, da werden die Arme nicht geschwungen. Wenn er umfällt, dann dreht er sich hoch, steht mit den Armen auf, läuft von der Grundlinie nach vorne und macht dann im Moment des Schusses irgendwie auch eine Kreuzstellung. Es waren viele Sachen dabei, die so nicht vorkommen im Spiel oder auch die einfach technisch mangelhaft sind. Aber es wirkt halt sehr.
Ja, es wirkt für den Ahnungslosen, für den Einäugigen oder Blinden wirkt das gut. Aber Daniel, da machen wir mal ein bisschen Futsal-Medienkompetenz hier und sagen, Instagram ist halt Unterhaltung. Da geht es um irgendwelche spektakulären oder unterhaltsamen Content. Oder ne, wenn dir solche Seiten angezeigt werden, bitte nicht immer für bare Münze nehmen, wenn das da schön aussieht, aber die Technik dann einfach suboptimal ist. Ne? Also es sind keine Lehrvideos, würde man sagen.
Ich finde es immer ganz gut, solche Videos zu nehmen als Basis und sich dann Live-Szenen aus Profispielen anzuschauen und dann zu reflektieren. Ja, gibt es diese Bewegung, die der dort in diesem Video macht? Ist das relevant? Ist dieses Bewegungsmuster relevant? Ist das Verhalten in der Situation wirklich das, was ein Torhüter tut oder nicht? Es kann also helfen, zu wissen, darauf muss ich achten, aber dann auf jeden Fall nochmal nachschauen. Ja, vielleicht, wir hatten ja mal überlegt, so eine Videoreihe zu machen, wo wir solche Videos mal entmystifizieren beziehungsweise korrigieren, unsere Meinung dazu sagen. Aber das ist natürlich auch wieder viel Aufwand.
Ja, wir hätten so viele Möglichkeiten, haben wir, und so viele Ideen manchmal, zumindest in der Theorie. Von daher, alles cool, aber das ist ein wichtiger Hinweis. Es gibt so viel Unterhaltung da draußen. Und vielleicht ist Instagram nicht der richtige Ort, um sich konkret Technik anzuschauen. Als Empfehlung kann man immer so ein bisschen YouTube nehmen. Da gibt es ganz bestimmte Kanäle, wo man sich dran orientieren kann. Auch auf unserem YouTube-Kanal findet man noch zum Beispiel zum Torwartspiel entsprechende Analyse und Lehrvideos, wenn man so will. Das wäre auch nochmal empfehlenswert. Ansonsten auch auf unserem Blog, da finden wir auch ganz viele Beiträge noch aus den letzten Jahren, auch zum Training, zu entsprechenden taktischen, technischen, können wir nochmal sagen, jedes Jahr mal so einen Hinweis geben, Individualtaktik für Spieler und Torwart, alles ist da, muss man nur ein bisschen recherchieren, das findet man alles bei uns und ja, und Instagram ist dann die Unterhaltung.
Und einfach auch breit streuen, so wie in so einem Aktienmarkt. Streut breit, ja, also schaut euch verschiedene Kanäle von Videos an, nicht nur einen schauen. Das ist eigentlich genau dasselbe wie an einem Kapitalmarkt.
Aber Daniel, jetzt machst du schon wieder zu hochschwellig, weil jetzt musst du so viel schon wieder. Manch einer hat eine Zeit für ein Video. Deswegen.
Ja,
also, aber ist eine gezielte Empfehlung. Deins ist natürlich die perfekte Empfehlung. Guckt euch mehr an.
Ist eine Lösungsstrategie, das Problem zu lösen, wenn man nicht weiß, was richtig ist, sich einfach verschiedene Torhüter anzuschauen, auch mit solchen Übungsvideos. Und dann die Quintessenz oder den gemeinsamen Nenner zu sehen.
Ja.
Aber jo. Dann läuft in Deutschland mehrere Pokal- und Relegationsrunden. Wir haben einmal den Pokal in Berlin. Am Niederrhein läuft der Pokal. Nordostpokal gibt es dann wohl auch noch, habe ich heute bei Kaisers-Jena gelesen. Hatte aber jetzt auch keine Zeit mehr, nochmal nachzuschauen, was dieser Nordostpokal dann ist. Oder ob das diese Auswahlmannschaften sind. Und aber die Aufstiegsrunde Nord in die Regionalliga. Dort spielt ja hat Hannover 96 mit. Und dort hat jetzt auch Deportivo aus Hamburg gegen Kiel Seaside verloren. Ich kannte den Namen nicht, Kiel Seaside. Vielleicht haben wir dann noch ein neues Team. Futsal Kiel Seaside, kanntest du den Namen?
Ja, ich hatte schon mal davon gehört, muss ich sagen, als zweites Team da aus Kiel. Finde ich ganz interessant, finde ich ganz cool. Ist ja schön, dass sich da oben was tut. Bisher kannten wir ja nur PTSK so wirklich. Und freut mich und ist auch irgendwie passend. Schön Seaside Kiel. Passt doch. Kiel als Hafenstadt an der Ostsee. Wunderbar.
Ja, also das da ganz gute News. Ich gucke auch mal jetzt hier gerade Berlin-Pokal. Mhm. Ja, da wurden auch schon einige Runden gespielt. Da steht FSV Hansa. Das sind vier Gruppen. Und genau, da wird irgendwie Gruppen gespielt. Andracht Südringen, da sind noch nicht so viele gespielt. Mhm. Dann Liri hat einige Spiele gewonnen. Und CFC Hertha, also es reflektiert gut die Saison wieder. Und dann FSV Hansa. Und dann gibt es anscheinend Halbfinale, Finale. Nur in der Gruppe 1 ist eigentlich nur Andracht Südringen und Kroatien Berlin. Aber hey, Andracht Südringen hat gegen Kroatien Berlin gewonnen.
Man weiß ja auch nicht, mit was für einem Kader da man jetzt noch spielt und so. Ne? Also es ist ja auch alles sehr fluktuierend, so könnte man es sagen, hier und da. Ja, aber ganz interessant, dass da Pokale sind. Es gibt noch einen weiteren Wettbewerb, Daniel, der uns auch interessieren könnte. Soll ich dir den mal nennen?
Ja.
Nämlich einen, den wir jetzt nicht mehr beachtet haben die letzten Wochen, sollten wir vielleicht Beachtung schenken, denn die Regionalliga West der Frauen läuft noch, Daniel. Die
läuft noch. Stimmt.
Die läuft noch und da gab es auch am Wochenende ein paar Spiele oder eins tatsächlich. Und zwar haben die Futsal Panthers Köln gegen Freisenbruch mit 8:1 gewonnen. Was mich dann so ein bisschen wundert, zwischen dem Primero-Club de Futsal Mülheim und Paderborn gab es eine Entscheidung am grünen Tisch, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und zwar 5:0 für Paderborn, wenn ich das richtig sehe. Und das Spiel UFC Münster gegen Fortuna Düsseldorf wurde abgesetzt. Auch spannend. Hast du da, weil du als Düsseldorfer natürlich vielleicht an manchen Quellen sitzt, hast du
im Frauenfutz ist auf jeden Fall auch die Verfügbarkeit einfach noch schwieriger von Spielerinnen und das Ganze zu organisieren, weil es ja auch hohe, große Auswärtsfahrten sind. Und da es ja eben auch eine relativ kleine Community ist, dann ist es auch immer nicht so einfach, den ausreichend Spielerinnen dann vorrätig zu haben für den Spieltag zu holen, auch weil der Rhythmus ja so unregelmäßig ist. Ja, das ist ja genau ein Problem, wenn man nicht jedes Wochenende spielt, dann klar hat auch jeder, nimmt sich dann auch private andere Dinge vor, blockt die in seinem Kalender und dann erst kommt Futsal. Klar, ja, das ist völlig normal und verständlich, wenn man keinen regelmäßigen Spielbetrieb hat, dann blockt man seinen Kalender ungewollt mit anderen privaten Terminen, dann ist das so. Ne? Mhm. Das geht aber einigen dieser Vereine da mit dem Frauenfutsal so, aber alle haben Spaß, das ist das Wichtigste, alle machen weiter, so wie ich es mitbekommen habe und das ist das Allerwichtigste dabei.
Und unabhängig davon, Daniel, der OFC Münster steht da vor seiner Meisterschaft, kann man sagen. Hat 6 Spiele ausgetragen, alle gewonnen. Paderborn auf den zweiten Platz mit 8 Spielen und 15 Punkten, also 3 Punkte dahinter. Das heißt, wenn Paderborn jetzt, wobei, wenn Münster noch eins gewinnt, sind sie durch von den letzten 4 Spielen, die sie noch haben. Also von daher gehen wir davon aus, dass die Münsteranerin dieses Jahr wieder mal den Titel im Westen für sich einsammeln. So kann man es sagen. Ne? Mal schauen. Aber wollte ich mal wieder erwähnen, weil das läuft ja noch so ein bisschen. Und damit wir hier nicht nur, also du hast ja den Pokal hier und da, dann mal eine Mannschaft, ne? Wir können ja einen Überblick so ein bisschen beibehalten. Und dann gehen wir ja gleich in die Relegation und in die Halbfinals der Elite, ne? Kann man so sagen.
Ich habe nochmal ganz kurz geguckt, also zu der Aufstiegsrunde Regionalliga Nord. Genau, so ist das, das ist Seaside, Hannover 96 und Deportivo Inter. Und da war bisher der Sieg eben von Kiel gegen Deportivo. Das habe ich gerade nochmal hier gesehen. Ja,
cool. So. Cool. Es läuft, Daniel.
Dann, Zettel wiederholen, die Newsliste, die ich jetzt immer nebenbei fülle in der Woche, dann hat man immer noch mal was. Die letzte News eigentlich, ein schöner Post vom FC Barcelona im Nou Camp, volles Haus und auf dem Feld die Futsalmannschaft, wie sie dort empfangen wurde und gefeiert wurde. Schöne Bilder, dass der Fußball den Futsal so wertschätzt und auch dort auf die große Bühne zieht. Wäre natürlich auch noch schön gewesen, wenn die so ein Spiel gemacht hätten vor dem Spiel, wie damals im Maracanã. Das wäre natürlich auch mal eine starke Aktion. Aber erstmal schön, dass man da Aktion macht.
Ja, richtig cool. Aber gut, als Champions League-Sieger kannst du auch mal ein bisschen was abfeiern. Ne? Also kannst du mal ein paar Jungs und ein paar Leute in die Halle holen. Also das geht wohl auch wenn eine deutsche Mannschaft Champions League-Sieger wird. Ich glaube, da finden sie auch noch 50, 60 Leute, die dann hoffentlich feiern.
Also, ich bin nicht so sicher, ob uns Fortuna Düsseldorf ins Stadion einladen würde, wenn wir Deutscher Meister im Futsal werden. Also da, ich weiß nicht genau, ob das wirklich bei allen Vereinen mit den Abteilungen
ja, so Deutsche klar Meister, ist. Aber Champions League. Ja, okay, also Champions League, ja. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Ebene. Ne? UEFA-Basis ist schon für jeden Verein in Europa interessant, diesen Titel zu haben. Unabhängig davon, ob es Futsal oder Fußball ist. Genau.
Das stimmt. Ja. Ich bin dann durch.
Du bist dann durch. Ja, wir wollen heute in den Hauptteil unseres Futsal-Geschwurbels hier. Wie wollen wir in den Hauptteil starten? Wollen wir erst die Relegation machen oder erst die Bundesliga-Playoff-Halbfinalpartie?
Ich muss ja sagen, emotional catchiger sind für mich die Relegationsspiele. Wie geht's dir?
Zweierlei. Denn ich habe auch beide Spiele, wenn man so will, der Halbfinals in der Bundesliga mir angeschaut, komplett oder nahezu komplett. Und ich muss sagen, da hat mich das auch emotional ein bisschen gecatcht. Wobei von der Enttäuschung die Relegation für mich ein bisschen größer war. Ne, vielleicht so ein bisschen. Und gleichzeitig auch ein weinendes Auge war da. So kann man es sagen. Mhm. Ja, also du darfst, Daniel, ich überlasse dir die Entscheidung. Und heute bist du auch so überaus ausführlich. Ich mag es richtig.
Ja,
also,
weil da gönnen wir der großen Enttäuschung, die uns ja dann auch privat sozusagen ja tangiert, vielleicht das letzte Spiel am Ende und fangen wir erstmal mit den weniger kurzfristig wichtigen Ergebnissen an. Falsch gesagt, aber klar, in der Relegation geht es ja um den kompletten Aufstieg und die deutsche Meisterschaft. Ich komme aus der Sache nicht mehr raus. Lass einfach Bundesliga machen zuerst.
Daniel, genau. Wir machen es wie ein Film, den Spannungsbogen halten dann und dann am Ende richtig klatschen lassen.
Ja, konnte ich nicht, war jetzt richtiger Fail und deshalb lass einfach starten mit dem Spiel HSV gegen den SFC Stuttgart. 350 Zuschauer angeblich in der CU-Arena. Ja. Am Bild hätte ich das jetzt nicht geglaubt, aber ja, hinter der Kamera.
Ja, ich habe mir das auch mal genauer angeschaut. Ich war auch ein bisschen verdutzt. Aber es war auch einiges hinter dem Tor mittlerweile. Und auch, was man gesehen hat, auch auf der Seite der Kamera. Auch viele, viele Köpfe. Ja,
dann wird das gewesen sein. Aber wenn das so ist, dann super. Also dann stark.
Ja, also das war ganz cool. Zuschauer auf jeden Fall, ob es jetzt 350 waren oder 300 oder 250. Es ist auf jeden Fall eine Steigerung. Das freut uns.
Ja.
ja, in der Sicht ganz cool, die Kulisse. Und wollen wir es so machen, dass du wieder hier deine Torstruktur durchgehst und ich erzähle ein bisschen noch?
Ja, gerne. Es waren jetzt gar nicht so viele Highlights, also aus den Highlights heraus. Ich konnte das Live-Spiel ja nicht sehen. Nee, das Live-Spiel war ja auch hot. Deswegen habe ich das Live-Spiel auch nicht gesehen. Genau. Also erstmal war ja der neue Trainer vom SFC Stuttgart, Volkan Vukmirovic, hoffentlich richtig ausgesprochen, hat nun den Posten übernommen und hat ja auch Erfahrung in Nationalmannschaften. Und als Co-Trainer war er Bosnien?
Serbien, glaube ich sogar.
Serbien, Bosnien. Genau, es war
Serbien, Kroatien, Bosnien, was auch immer. Aber auf jeden Fall hatten wohl gewisse höhere, also internationale Erfahrung.
So genau, also ist jetzt dort. Hat schön da, glaube ich, Hütchen aufgestellt in den Highlights-Videos. Also das, da ist auf jeden Fall was passiert. Und dann ging das Spiel recht neutral ja los. Und es schien so ein bisschen hin und her zu gehen. Ich habe jetzt nicht eine überwiegende Anzahl an Highlights für ein Team gesehen. Und dann fällt das 1-0 durch Asowski. Und wer mich da sehr enttäuscht hat, ist Saklam. Saklam spielt nun so lange Futsal und da macht er wirklich keine gute Figur, weil er genau eben nicht das Covering macht, als Pivot hinter die Balllinie kommt und die Mitte zumacht. Und genau in diese Lücke, das sieht Asowski, rückt er rein. Dann kommt Sitziski noch mit einer Heldentat, so nach dem Motto, stürmt er nach vorne als Fixe, um Asowski unter Druck zu setzen. Den Block aber nicht. Asowski schubst ihn einfach weg. Er versucht sogar den Block. Asowski mit seiner Erfahrung bricht da einfach durch, wie Bud Spencer bei dem Footballspiel damals. Sie nannten ihn Mücke. Bricht er durch Sitzchen durch.
Vielleicht hat er bei Bud Spencer gelernt.
Richtig. Und dann steht Michelani wieder etwas zu tief. Wenn er wieder nochmal ein, zwei Meter vorne steht, dann kann er da vielleicht besser ran. So kommt der Pass dann wieder zurück im Doppelpass. Und ja, dann.
Wobei ich da. Daniel, also Jalle in dem Moment schwer, da wirklich noch da eine Schuld zuzuweisen.
Aber er steht generell weiter vorne, kann das sein?
Ja. Also, es gab auch Szenen zuvor, also man muss auch sagen, es gab noch eine Szene zuvor, da hat der wunderbar wieder verkürzt und wurde.
Das stimmt,
Hat er sehr gut gemacht. Ich fand auch im gesamten Spiel, muss man sagen, ja, Hamburg hat gar nicht so viel aufs Tor gekriegt, da komme ich aber gleich noch zu. Aber in der Situation hat man defensiv echt ein bisschen gepennt. Problem, ja, hast du angesprochen, Saglam kriegt die Korbertura nicht hin. Er kriegt es nicht hin, den Pass von Ala zu unterbinden. Aber nicht so, dass er zu tief steht, sondern er steht einfach deutlich zu hoch. Und das ist das typische Problem. Er orientiert sich am Fixo von Stuttgart, der in der eigenen Hälfte steht, und kommt dadurch nicht zurück. Völlig aufgelöst. Und dadurch muss Sisken die Tiefe hinten aufgeben und öffnet somit den Raum, sodass auch Celani und Sisken nicht mehr kommunizieren können. Und Saglam ist hier der entscheidende Fehler. Der macht hier den entscheidenden Fehler. Der Pass darf nicht kommen. So hast du keine kompakte Verteidigung und kriegst das Ding. Und die anderen, das sind alles nur Folgefehler, die halt dann aus der Reaktion auf die fehlende Korbertura von Saglam.
Also Celani habe ich vielleicht, war zu hart. Da kann man kaum Schuld zuweisen, weil einfach davor so viel eben schiefgelaufen ist. Und dann sieht man halt wieder so schön, wie dieses Stück Verteidigung im Futsal so fragil wird, wenn der Pivot nicht das Covering des Alas macht, also nicht dieses Einrücken. Dann zerfällt alles. Ja? Und dann sind die Alas noch ein bisschen zu weit weg, vielleicht ein, zwei Schritte. Und dann ist Futsal sehr einfach in der Offensive. Das hat man hier richtig schön gesehen. Und dann kommen drei Tore einfach mal aus Standards. Nämlich zunächst Cesar, 10 Meter. Dann kriegt noch Babic gelb-rot. Dann Stankovic 6 Meter, gerechtfertigter 6 Meter, so wie ich es gesehen habe in der Szene. Und dann Stankovic 2-2, nochmal 6 Meter. Wieder faul im 6-Meter-Raum, wieder gerechtfertigt. Und dann stand es auf einmal 2-2.
Ja, Dani, ich frage dich mal was. Erstmal vor dem 10 Meter von Stuttgart zum 2-0. Erstmal, der war super gut geschossen. Das muss man einfach mal sagen. Der geht da perfekt in den Knick, wirklich unhaltbar. In dem Moment richtig gut. Auf der anderen Seite, mir fehlt in so einem Highlight dann wirklich die Situation, warum es zu diesen 10 Meter kommt. Also der Zuschauer, der jetzt neu einschaltet, denkt sich, hä, jetzt gibt es hier einen 10 Meter. Warum? Ne? Also das ist, wird
aber
wird,
siehst du, die waren auch vorher zu sehen, oder nicht? Ah, die 10 nee, Meter. Ja, ah, okay, 6 Meter siehst du 10 Meter nicht, ne?
Aber ich glaube, vor dem 10 Meter war eine Torchance von Hamburg. So, die hält dann Akzentjewicz mit dem Fuß oder so. Oder wie auch immer. Aber dann wird einfach der 10 Meter eingespielt. Dann, ich weiß nicht, ob der Kommentator sagt, dass die Foulgrenze wurde erreicht. Aber diese Situation kurz aufzeigen, wie entsteht der 10 Meter, damit auch die Regel klar wird. Das ist wirklich, um so ein bisschen Futsal-Kultur einzusaugen, ist das notwendig aus meiner Sicht, dass man das Foul sieht und dann, dann den 10 Meter. So siehst du nur einen 10 Meter und dann denkst du so, im Futsal war, wie kann er sich auf einmal den da hinlegen?
Einen Elfmeter zeigst du ja auch nicht einfach nur.
Genau, du zeigst die Szene. Und das ist eben das Ding, auch Fouls gehören mit in die Highlights. Warum ist das so, Daniel? Ich sag dir das gleich. Und das ist bei diesem Spiel für mich extremst wichtig. Genauso wie bei Pauli gegen Mainz, weil da habe ich wirklich ein Augenmerk auf etwas geworfen. Das möchte ich heute mit einbringen. Denn Fouls sind wichtig. Die müssen gesehen werden, erstmal geahndet werden vom Schiedsrichter. Und sie müssen gesehen werden, damit es in Zukunft wirklich auch damit auch klar wird in Zukunft, dass das geahndet wird, gesehen wird und auch bestraft wird. Also auch der Sanktionscharakter muss damit rein. Aber kommen wir gleich noch drauf. Ich frage dich da gleich auch mal noch eine wichtige Frage hat mir einfach gefehlt, das Foul zum 10 Meter. Aber erzähl weiter. Dann diese 2-6 Meter waren es ja von Stankovic, auch beide sehr gut verwandelt. Man muss aber sagen, ich habe ja so ein bisschen mehr vom Spiel gesehen, das war absolut verdient aus meiner Sicht. Also die HSV Panthers waren vom Spielerischen, war kein Gefühl, dass die da 2-0 erst zurücklegen müssen. Natürlich wirkt das in den Highlight-Szenen, 2-6 Meter und dann sind sie wieder dran. Das wirkt so, als würden sie das nur über die 6 Meter geschafft haben. Aber es gab einige Szenen, auch Konterszenarios für die HSV Panthers. Da sind die sehr, sehr schwach mit ihren Chancen oder mit ihren Möglichkeiten umgegangen. Also ich finde, die HSV Panthers in der ersten Halbzeit hätten auch hier deutlich besser vom Ergebnis stehen können, vielleicht sogar führen können. So ist dann 2-2 in die Halbzeit gegangen. Ne? Gut, aber erzählen Sie weiter, Herr Weimer.
Dann für mich das Tor des Tages, 2-3 durch Cesar aus 15 Meter mit einer Fackel. Ja, da sind wir wieder bei dem Tigerschuss, den er dort ablässt aus 15 Metern, unhaltbar neben Celani vorbei. Fand ich ganz stark. Also auch ohne Ansatz in der Situation sieht er halt, dass Celani weit vorne steht, was ja okay ist in der Situation. Und dann aber auch die Lücke da unter dem Arm zu sehen, fand ich echt gut. Schönes Tor.
Ja. Super geiles Tor. Also Cesar zeigt ja einfach, was der für wahrscheinlich auch der beste Linksfußaler der Liga ist. Zieht rein, 15 Meter oder 10, 15 Meter, keine Entfernung, er sieht das. Was aber hier wieder problematisch ist, Daniel, wie verhindert man das in der Defensive? Indem der Pivot beispielsweise hier das Zentrum absichert, damit eben Cesar nicht reinziehen kann. Aber in der Situation, die habe ich mir auch genauer angeschaut, ist es so, dass Labiat mit den Fixo Asowski versucht mitzulaufen und der dreht sich sogar mit dem Körper zu ihm, sodass Labiat mit dem Rücken zu Cesar steht und überhaupt nicht sieht, dass der Junge sich Meier hinlegt und dann einfach vorbeigeht und aus dem Zentrum die Schusschance hat. Da muss Labiat cleverer agieren, er muss Ball und Gegenspieler sehen, sieht er nicht, sieht nur Asowski, deswegen kapiert er nicht, was Cesar macht und dann kann Cesar diese Klasse ausspielen. Diese super gute Klasse, das ist Top-Niveau Bundesliga, kannst du aber mit dem, was wir hier predigen, verteidigen. So ist das Ding. Das Top-Niveau der Bundesliga kannst du verteidigen, wenn du das beachtest, Ball und Gegner sehen. Das wäre jetzt ein Coaching-Point. 3-2 ist super entscheidend, weil Stuttgart spielt auswärts und führt dann 3-2 und Hamburg muss kommen. Von daher, die Szene in der Hinsicht sollte man in Hamburg nochmal analysieren, wie man da die Alas verteidigt. Zweimal haben die Pivots also jetzt hier falsch agiert, sei es Zaglam oder in dem Moment war es Labiat. Genau, Punkt.
Das stimmt.
So, machen Sie weiter.
Und dann kommt das Endtor schon zum 2-4 nach einer Ecke. Und ja, das ist natürlich ein bisschen kritisch. Das sieht zunächst recht unspektakulär aus, auch wie so ein Eigentor, weil der Magic Meier, Michi Meier, wird da irgendwie von Asowski in den Ball geschubst. Also es ist wirklich schwer, ob es ein Foul ist oder Cleverness. Davor muss man sagen, wieder alle HSV-Spieler Blick auf Ball. Alle gucken auf den Ball. Und da ist für mich eher das Problem, nämlich der Schuss, der dann abgefälscht wird von Meier, von Cincic.
Aber Daniel, aber da ist Meier für mich zum Beispiel, das ist ganz in Ordnung, dass er nur auf Asowski guckt in dem Moment. Weil der macht das gut, Meier.
Nee, ich meine andere vorne. Ich glaube, da stand Stankovic, war eigentlich für den Schützen zuständig. Und schaut bis zu dem Ball.
Ja,
was soll denn passieren? Ich verstehe das immer nicht. Warum guckt man den Ball an? Ich meine, der Ball kann doch nur.
Ja, leider.
Der wird doch auf jeden Fall nicht vor einem. Also, wenn ich den Ball anschaue, dort wird er auf jeden Fall nicht landen. Mhm. Ja, also
entweder
rechts oder in der Mitte landen. Aber in der,
du hast
Mitte,
recht. Du hast recht. Habe ich mir so auch gemerkt und notiert. Stankovic guckt tatsächlich nur Richtung Eckfahne mit der Körperposition auch zur Eckfahne und muss eigentlich hier offen stehen, sodass er wirklich mehr oder weniger. Cincic war das, glaube ich, der Schütze, einfach auch aus dem Augenwinkel sieht. Auch hier fehlt wieder die Komponente, die individualtaktische Komponente. Ich sehe Ball und Gegenspieler, weil dann kann er sich auch passend mit dem Körper breiter in den Ball stellen und das Ding dann abblocken. Mhm. Und so kommt das den Schritt zu spät. Und Meier, und jetzt komme ich auf die Szene aus meiner Sicht, und ich komme gleich noch auf eine weitere Szene, die wirklich, das war unter aller Sau, aber hier in dem Moment aus meiner Sicht ein klares Foulspiel von Asowski, ohne dass ich hier irgendwie Partei ergreifen will für die HSV Panthers. Warum ist das kein Blockverhalten? Weil der hier ganz klar mit den Ellbogen rausgeht und Meier gegen die Brust geht. Und dadurch macht Meier diesen Schritt zurück, kriegt den Ball gegen unteren Rücken oder Popo, weiß ich auch nicht, und der Ball geht rein. Mhm. Aber das ist für mich ein klares Foulspiel. Und fatal ist, dass beide Schiedsrichter eine klare Sicht auf das Geschehen haben und hier anscheinend nicht Blockverhalten und Stoß mit dem Ellenbogen unterscheiden können. Vielleicht sind sie überfordert mit der Geschwindigkeit oder sie haben die Erkenntnisse nicht. Aus meiner Sicht muss man das erkennen, weil es ist eine, im Halbfinale reden wir hier von einer Situation. Aus meiner Sicht ist das zu viel gewesen, aber lässt sich drüber streiten. Manch einer würde auch sagen, ist okay für ihn. Für mich in dieser Situation nicht. So, das ist mal dazu.
Und dann war der Sieg des SFC Stuttgart besiegelt, wird, für mich ist das jetzt wenig Vorsprung, das ist für mich einfach aufholbar, das ist jetzt nichts, was eigentlich super viel, also sehr viel mehr Pressure geben sollte im Rückspiel, als wenn man gewinnt oder unentschieden spielt, wie auch immer. Also da ist eigentlich von beiden Seiten muss eigentlich genauso agiert werden. Ich fand es ganz witzig, ich glaube, es war hier beim HSV, irgendwo war dann die Rede von Aufholjagd. War das Spiel?
Ich glaube, von
2-0 Rückstand und HSV mit Aufholjagd. Also,
im Futsal von geht schnell, ne? Also 0-2 kannst du mal innerhalb von einer Minute wegmachen. Ja, aber was es gibt noch zwei Dinge, die ich zu dem Spiel noch kommentieren wollen würde. Einerseits, klar, das Ergebnis ist nix. Vor allem fand ich, die HSV Panthers müssen jetzt nur schauen, wie schaffen sie es endlich, den Gegner zu knacken, um wirklich mal diese gefühlte Überlegenheit, die in diesem Spiel war. Also ich fand die nicht schlechter. Ich fand die tatsächlich sogar insgesamt ein bisschen aktiver und auch irgendwie, Stuttgart typischerweise nutzt die Fehler der HSV Panthers aus. Wirklich sehr effektiv. Das zum einen. Und zum anderen möchte ich noch auf eine Szene eingehen, es gab mehrere Szenen davon und deswegen regt mich das auch so auf. Also es ist wirklich, ich finde das, gab sehr viele Unsportlichkeiten in diesem Spiel. Und eine Szene möchte ich nochmal genauer betrachten. Ich habe sie dir, glaube ich, auch weitergeleitet in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hattest. Aber in einer Szene spielt Ivankovic, ich glaube, oder der Ball geht auf den Ala, auf Cesar oder so. Und Ivankovic zieht in die Tiefe. Und auf dem Weg steht Ziskin vor ihm. Und in diesem Moment nimmt Ivankovic den Ellbogen hoch und verpasst Ziskin mit dem Ellenbogen ins Gesicht oder an den Kopf einen Elbow-Check. Ich fand erstmal das. Erster Punkt, unter aller Sau. Sowas im Futsal zu sehen, das muss man hier verurteilen, das ist Körperverletzungsgefahr, also aus meiner Sicht. Man sieht das in dem Spiel, er nimmt den Ellbogen hoch und geht aktiv hin. Man sieht das in der Szene, gab es nicht in den Highlights. Ich habe das ja im
Spiel
und ich wurde auch noch mal darauf hingewiesen. Ich finde, das ist unter aller Sau, der verpasst ihn da einfach eine. Und die Schiedsrichter sehen es nicht. Die sehen es nicht und da frage ich mich, okay, man hat schon zwei Schiedsrichter. Ne? Gucken die beide nur auf den Ball? Können sie das erkennen? ich sag dir eins, hätten wir hier den VAR wie damals bei der WM, das wäre eine glatte rote Karte gewesen. Ja, das hätte man rausgeholt, eine glatte rote Karte. Und jetzt möchte ich dich mal was fragen. Und das ist eine pädagogische Frage. Jetzt für alle mal hier eine pädagogische Frage. Sollte man nicht solche Szenen, solche Unsportlichkeiten mit einem Ellbogen ins Gesicht, die der Schiedsrichter nicht erkennt, bitte in den Highlights präsentieren? Warum? Mhm. Ja, also wäre das eine Idee? Ich würde die These aufstellen, ja, unbedingt. Weil die These für mich ist, wir würden in Zukunft weniger solcher Szenen dann in echt sehen, wenn wir sie zeigen würden. Das wäre einfach das Ding.
Man müsste jetzt mal schauen, ob es in den Spiele mit Live-Kommentator eher zu solchen Szenen kommen, die dann aufgenommen werden, als in diesen Spielen. Denn wir wissen ja durch die Produktion von die Ligen, dass die Kameramänner vor Ort auf jeden Fall keine großen Futsalkenner sind, sondern einfach das Spiel aufnehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Post-Production dann die Einsprecher wirklich nur zu den Highlight-Szenen gehen und das ganze Spiel gar nicht schauen. Also davon würde ich mal ausgehen, dass jemand, der dieses Einsprecher macht, das Spiel nicht gesehen hat und deshalb vielleicht auch diese Szene nicht sieht. Wohingegen jetzt zum Beispiel unser Julian Luca Schäfer, schöne Grüße, der die Stimme des Futsals, da immer, wo ich ihn auch erlebt habe in der Post-Production, dass da auch ein bisschen mit einem beeinflusst hat, Szenen, die da kommen, ne? Weil er es ja auch mitbekommen hat während des Spiels. Und da könnte man mal schauen, ob das dann der Faktor ist, denn da noch solche Szenen raus und die wären wichtig, bin ich bei dir, sollten gezeigt werden, aber wahrscheinlich mit dem Budget nicht darstellbar.
Ja, aber völlig, völlig fehlgeleitet dann pädagogisch, denn aus meiner Sicht muss man man muss die Täter in der Hinsicht zeigen, vor allem in solchen Situationen, damit es in Zukunft nicht mehr zu solchen Täterschaften kommt. Das heißt, sie müssen sehen, ich werde gesehen. Das ist ganz wichtig. Wie du schon sagst, im Live-Spiel ist das nochmal was anderes. Ja, vielleicht gibt es da weniger. Es wäre auch interessant, das mal zu untersuchen. Aber in diesem Spiel ist mir jetzt extrem aufgefallen, und wir kommen gleich auch noch auf Pauli gegen Mainz, da war es nicht so eklatant wie in diesem Spiel. Ich fand, das war wirklich teilweise, das waren Situationen, die waren unsportlich, ohne dass ich damit jetzt den Stuttgarter Futsalclub irgendwie allgemein negativ bewerten möchte. Also in diesem Moment, Ivankovic läuft an, verpasst mit dem Ellbogen ins Gesicht oder an die Schläfe, ohne dass da irgendwo der Ball in der Nähe ist. Und das sollte, ja, im Nachgang vielleicht sogar noch, aber ich bin da auch jetzt gerade zu emotional. Aber aus meiner Sicht gehört sowas nicht auf den Platz. Das ist nicht mehr, das nennt man in der Sportwissenschaft, das ist nicht mehr assertives Verhalten, das heißt nicht mehr erlaubte Aggression. Und davon gibt es im Futsal eine ganze Menge. Blöcke, körperlicher Einsatz, das ist kein weicher Sport. Aber, ja, da muss man sich nur mal ein Pivot- und Fixo-Zweikampfverhalten anschauen. Aber in dem Moment ist das keine erlaubte Aggression mehr. Das ist einfach nur noch eine, ja, leider eine fahrlässige Situation zur Körperverletzung führen können. Und das ist aus meiner Sicht zu ahnden. Schiedsrichter sehen es nicht. Und das ist auch der Punkt, den ich hier nochmal bemängeln möchte an diesem Spiel. Ganz schwache Schiedsrichterleistung. Denn es gab zwei, drei solcher Szenen, die mir sogar aufgefallen sind, die mir auch im Nachgang nochmal, wirklich auch nochmal, sollte ich nochmal mir anschauen. Und deswegen, sorry, ganz schlechtes Gefühl, wenn solche Schiedsrichter im Halbfinale sowas nicht sehen. Und ja, dann ist halt die Frage, wie kann man das medienpädagogisch schlussendlich da aufarbeiten, dass da irgendwie ein Lerneffekt bei kommt. Ja, und gut. Aber der Stuttgarter Futsalclub sowieso auch sehr emotional unterwegs. Babic, ich weiß gar nicht, wie viele Platzverweise der sich noch in dieser Saison holen will. Der Kapitän hat ja auch schon wieder gelb-rot gesehen. Also das mal so als leise Kritik für unsportliches Verhalten aus meiner Sicht absolut. Da muss jemand das in der Öffentlichkeit auch mal darauf hinweisen. Ja. Und wir werden sehen. Wird ein spannendes Rückspiel. Ich sehe die Panthers nicht chancenlos, aber der Stuttgarter Futsalclub ist einfach mit seinen unbewussten Fähigkeiten, die er drauf hat, auch in solchen emotionalen Situationen und so weiter, bleiben die einfach unbewusst bei ihren Automatismen. Du siehst das, der Cäsar, der kriegt den Ball, der weiß ganz genau, oh, ich sehe jetzt gerade da im Winkel, da ist was frei, er geht rein, haut rein. Das sind einfach Fähigkeiten, die wirklich schwer sind. Da muss man sich konzentrieren in der Defensive, um das zu verteidigen. Wenn das gelingt, ist da noch was drin für die HSV Panthers. Und wenn man vielleicht vorne mal das ein oder andere Ding dann auch direkt versenkt. Ich glaube, das Rückspiel, also ich hoffe, das wird live übertragen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich gucke mal gerade, Daniel. Und du kannst hier mal ein bisschen weiter erzählen.
Ja. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Spiel bei Indorf gegen Hohenstein-Ernsthal.
Ach, Entschuldigung, ich muss gerade intervenieren. Es wird nicht live gezeigt, das Rückspiel. Es wird Hopp gegen PSV erneut. Warum eigentlich das Spiel erneut? Hat der DFB das Spiel HSV Panthers gegen Stuttgart nicht gesehen? Hat man nicht gesehen, dass das ein sehr enges
Spiel war? Das liegt ja vorher fest, Sebastian.
Nee, das war nicht festgelegt. Das war nicht festgelegt. Da hat man tatsächlich, ich habe letzte Woche geguckt,
okay,
das war noch nicht festgelegt. Also zumindest nach meinem Wissen, bestem Wissen und Gewissen hier. Jetzt sehe ich es gerade, dass man das jetzt anders gelegt hat. Also ich hätte mir gewünscht, hier das andere Spiel jetzt zu sehen. Weil ich habe ja beide gesehen. Ich fand es irgendwie schon ein bisschen interessanter. Natürlich Hott gegen Weidendorf auch hochklassig. Da kommen wir jetzt drauf. Und machen wir einfach damit weiter, bevor ich hier.
Genau, den 350 Zuschauer in Weilendorf, schöne volle Halle, haben auch ein 4:2 gesehen. Es gab leider keine extra Highlight. Zusammenstellung, das war etwas schade. Ich konnte dann hier wirklich
nur... Doch, am Ende schon, Daniel. Doch, jetzt.
Ach, ich muss ans Ende des Videos gehen, dann kommen die Highlights.
Nee, wann war das? Am Montag, glaube ich,
spät. Ach so, da habe ich dann...
Irgendwann kam noch die Highlights rein.
Ah, naja. Okay, ich bin jedenfalls zu den Tor-Szenen vorgesprungen und habe da eigentlich auch wieder schöne Tore gesehen und das 1-0 macht Fogazza. Und hier rückt Koluka zu früh raus, um wirklich unter Druck zu setzen. Wirklich kommen wir den Ball. Koluka für mich viel zu früh raus, denn Husaric, also löst den Fixo auf, rückt raus. Und Husaric hätte ja vom rechten Ala, vom entgegengesetzter Seite des Balls in die Fixo-Position rücken können, aber viel zu weit weg dafür. Das heißt, das hätte Koluka sehen müssen, dass er diese Rotation in dem Moment nicht machen kann. Dann hätte man noch ein bisschen verzögern müssen, um zu warten, bis Husaric zurückkommt. Und dadurch, dass er nach vorne geht und Husaric nicht in der Mitte ist, ist am Ende Fogazza ja am zweiten Pfosten frei. Und dann kommt halt auch ein schöner Pass rüber, ne?
Ja, sehe ich genauso. Ich kann es nur damit ergänzen, dass man sieht, dass Weilendorf hier einfach viel zu weit, nicht kompakt genug verteidigt und dadurch einfach in Situationen kommt, wo sie die Geschwindigkeit, wenn so ein 1 gegen 1 von Wittich, der das ja sehr gut macht, gewonnen wird, dann kann man da nicht mehr mithalten. Deswegen ist hier eine kompaktere Möglichkeit oder Verteidigung nötig. Verpasst man in der Situation und gegen Hohenstein wird das bestraft. 1-0, zack, oder 0-1.
So. Genau so. Und dann 1-1. Ja, Buzinovic wird von den Beinen geholt. Der dritte 6 Meter an diesem Spieltag. Schon recht viele für so wenige Spiele. Auch für mich, glaube ich, rechtfertiges Spiel. Buzinovic schießt den 6 Meter. Genau. Entschuldigung, das Foul an Koluka, auch gerechtfertigter 6 Meter. Und gut, Buzinovic hat eine Klepe drin, 1-1. Und dann kommt Klima. Dann hier ganz komisches Tor. Bless fängt überraschenderweise viele aus spitzem Winkel viele Tore. Und hier auch, Klima kommt von recht weit außen rechts, kommt in Schussposition und Bless steht im Nimbus, wie ich das ja immer sage. Also weder auf der Linie noch ganz vorne im Moment des Schusses. Und das sind ja die ungünstigsten Positionen, wo ich da, und dann noch in Bewegung. Er ist in Bewegung, er steht im Nimbus und dann kriegt er ihn durch die Beine oder rechts daneben. Sieht alles komisch aus. Für mich absolut vermeidbar, das 1-2. Schade für Weilendorf da in dem Moment.
Ja, das ist das Tor. Ich habe das auch jetzt mal über die gesamte Saison betrachtet, nochmal reflektiert für mich. Pless hat häufiger solche Dinge aus einem kurzen Winkel gekriegt. Also vielleicht hat er da grundsätzlich, könnte man davon sprechen, ein Problem bei Bällen aus spitzem Winkel. Er hat da kein gutes taktisches wie auch technisches Verhalten. In dieser Situation, aber auch teilweise in anderen Spielen schon. Auch bei der deutschen Nationalmannschaft kam das schon vor, dass er aus dem spitzen Winkel den Ball durch die Beine kriegt. Also es kommt häufiger vor oder erkennbar jetzt auch häufig vorgekommen. Sollte er dran arbeiten in dem Moment. Ne? Da gibt es bestimmte Grundregeln, wie du aus dem spitzen Winkel dich verhalten kannst. Weil aus dem kurzen Eck den Ball durch die Beine ist natürlich, kann passieren. Aber in der Häufigkeit ist es jetzt auffällig, da gibt es noch Schwächen und das ist natürlich mit entscheidend, ne? Wenn du hier das Ding so kassierst, in so einem Halbfinale willst du das natürlich möglichst nicht haben.
Genau. Mhm. So ist es und dann, weiß nicht, wie war das Halbzeitergebnis? Jetzt habe ich das hier gar nicht aufgeschrieben.
Ich glaube, das Halbzeitergebnis war 1-1, ne? Sogar 1-1.
Ja, genau. Okay, also dann Bosinovic wieder, 2:2. Fehlpass durch Garibaldi. Und dann das alte Bild, unser Uhu-Linienkleber Wawrek steht. Wir machen ja manchmal schon Screenshots für die Zuhörer, für uns in der Mr. Futsal-Gruppe. Und es ist immer schon etwas skurril, wenn am linken Bildrand dann Wawrek in seinem Tor steht und ganz rechts, ja, was dann ungefähr so 15 Meter in der Halle sind, ist eigentlich erkennbar, hier müsste man jetzt raus. Und ja, da fehlt es. Und ja, dadurch ist dann Bosinovic frei und Wawrek in Bewegung, kann er nur kommen und dann macht Bosinovic das 2-0.
Ja, Wawrek steht hier wieder auf seiner Linie. Da kann er gerne mal auf 3 Meter Radio stehen, um dann wirklich mit dem Pass mit Bosinovic auf 6 Meter zu stehen. Davor gab es noch einen kleinen Fehler von Gabriel Oliveira, der läuft in die Tiefe, steht mit, ich glaube, Klima war es, auf einem Fleck sozusagen. Dadurch hat er Bosinovic verloren, aber gut, er ging auch davon aus, dass die Mannschaft im Ballbesitz bleibt, in dem Moment aber nicht gut ausbalanciert hat. Und diese fehlende Balance hätte Wawrek jetzt als Topkeeper hier ausgeglichen. Macht er nicht. Ja, aber man muss auch eins sagen, also da bin ich weiß nicht, wie du das siehst, aber aus meiner Sicht, wenn Hott jetzt auch noch einen Topkeeper hätte, also wirklich so eine Art Aksentjevic, ein Göde oder vielleicht ein Pless in der Art oder ein Pacheco, ich weiß nicht, also diese Top-4-Keeper irgendwie aus der Liga, dann wären die schon nahezu unschlagbar teilweise, weil solche Dinger, also man muss eins sagen, die Tore von die Hott kassiert, sind teilweise immer durch eine gute Kommunikation und taktisches Verhalten von Teutern ausgleichbar. Viele Tore, viele entscheidende Tore, auch in diesem Moment. Wie siehst du das? Also würdest du es auch unterschreiben, dass Wawrek vielleicht eine der Schwachstellen in diesem Top-Team ist?
Vor allen Dingen, weil das Niveau hoch ist bei Hott. Und in diesem relativ hohen Niveau der Feldspieler ist Wawrek, obwohl er ein mittelmäßig bis guter Torwart ist, fällt er halt ab, weil das Niveau der anderen Spieler halt hoch ist. Ja, so könnte man das dann vielleicht sagen. Am Fuß ist natürlich wieder gut,
seine Stärke. Überragender. Der ist auch ein guter Keeper insgesamt. Also der hat auch in dem Spiel 2, 3 Szenen gehabt, wunderbar, richtig gut gehalten. Aber die entscheidenden Szenen, wo du weißt, okay, hier machen deine Vordermänner Fehler, hier muss der Torwart jetzt taktisch das ausgleichen. Da ist das dieser Uhu-Kleber, so diesen Titel hast du ja mehr oder weniger geprägt. Der bleibt da einfach immer zu tief.
Von dieses Tiefstehen kann man ja üben. Ja? Stehe einfach immer auf 4 Metern. Das ist, finde ich, etwas, wenn man darauf Wert legt und wirklich dran arbeiten will, etwas, was zum Beispiel viel schneller umsetzbar ist als Reflexe, wo man immer so ganz viele Übungen macht. Also bis sich Reflexe verbessern von Übungen, ja, da musst du aber schon oft den Tennisball dahin werfen. Ja. Wohingegen sowas, so ein Stellungsspiel, ja, das da verhältnismäßig schnell geht. Gut, aber verkackt es dann auch, weil Imdorf in Führung zu gehen, nämlich weil Bosinovic seinen Rabona-Trick wieder mal einsetzt. Das wäre die Führung gewesen und wenn er vielleicht den Rabona nicht eingesetzt hätte in der Szene, das war kurz nach dem 2-2, hätte weil Imdorf in Führung gehen können, gehen sie nicht. Und dann kommt nämlich Oliveira 2:3 und zunächst eine ungewöhnlich schwäche Ecke. Wir haben das hier oftmals betont, dass weil Imdorf eigentlich das stärkste Ecken- und Standardteam ist in der Bundesliga. Und dann kommt da so eine ungewohnt schlechte Ecke, die ich eigentlich nur immer aus den Landesligen und tiefer kenne, in die Mitte rein. So richtig in die Mitte rein. Ja, und dann rollt natürlich die Lok, die D-Lok, die E-Lok mit die Brasilianer rollen los und dann sind die halt nicht aufzuhalten bei dem Konter und machen das 2-3 durch Oliveira.
Ja, aber die Ecke. Ja, weißt du, wo ich das jetzt mal drauf schließe, warum diese Ecke so entscheidend war und auch warum sie passiert ist? Ich glaube, bei Weilimdorf, der Memo Stöser ist sonst eigentlich immer einer, der diese Standards ausführt. Und den haben wir schon häufiger in der Saison gelobt, dass er den richtigen Pass findet, die richtige Option. Weil, das müssen wir auch mal klar sagen, auf höchstem Niveau der Standards, wo wir Weilimdorf in der Bundesliga auch ansiedeln, da sind nicht die 3, die da rumlaufen, oder die 4, wenn der Torwart noch dazu kommt, entscheidend, sondern derjenige, der den Standard ausführt. Der ist nämlich, der sucht sich die Option, die passend ist. Und in diesem Moment, ich glaube, Memo Söse auch, ich habe den kaum gesehen, war der überhaupt im Kader, so gefühlt? Fehlt er? Und das ist ein Keypoint. Davor die Szene mit Bosinovic, ne? Wie du schon sagst. Also, das war ja noch, das war ja gelinde gesagt, dass er da den Robona macht. Man muss aber auch sagen, das ist halt der Typ Bosinovic, das kriegt man, wenn man ihn hat. Der kriegt wirklich Genie und Wahnsinn in dem Moment. Und in dem Moment ist es der Wahnsinn, da macht er diesen Trick. Da kommt Wawrik übrigens gut schnell raus, wird aber dann eigentlich auch schon ausgespielt von Bosinovic und dann stolpert er über seine eigenen Beine. Ja, gut, wenn das Ding drin ist, feiern wir ihn wieder alle ab. In dem Moment war es vielleicht ein Keypoint und dann kommt so eine Situation und da schließe ich drauf, dass dann wahrscheinlich Memo Söser hier gefehlt hat in dem Moment, der vielleicht die bessere Eckball-Ausführer ist. Ja, und dann macht das Hot gut. Ne? Auch wunderbar in die Tiefe gespielt, quergelegt, auch überlegt. Oliveira stoppt den Ball nochmal an und dann sicher verwandelt. Und das ist dann der Game-Changer gewesen. Dieser Moment, das war die Szene, hat sich Weidendorf selbst das Ei ins Tor gelegt.
Genau. So ist das, richtig. Ja. Und dann kommt noch dazu 2-4. Konter nach Abwurf von Wawrik, macht er gutes, schnelles Spiel. Und ja, TSV ist da einfach zu offensiv und dann macht einfach Hot. Das können sie ja. Schnelligkeit, Tempo, das ist die Stärke von Hot. Und damit gewinnen sie nach den Highlight-Szenen doch deutlich, ne, deutlich nicht, aber verdient.
Ja.
Aber vielleicht war auch mehr zu sehen im ganzen Spiel, im ganzen Stream. Vielleicht auch an die Zuschauer, die das ganze Spiel gesehen haben. Da gerne nochmal an uns eine Einschätzung über das ganze Spiel.
Ich fand auf jeden Fall, warum? Es gab ja noch dieses, kennst du noch das 11-7 oder 11-8 oder was? Das geilste Spiel der regulären Bundesliga-Saison zwischen diesen beiden Mannschaften, wo es nur hin und her ging und so weiter. Ich glaube, Hot hat daraus gut gelernt. Für mich war Hot die reifere Mannschaft, taktisch besser. Übrigens, Söser hat doch gespielt. Ich habe nämlich mir aufgeschrieben, in der Szene Ballverlust Söser, aber auch ein bisschen eng.
Okay.
Aber Konterspiel bei Hot, wunderbar, haben sie den Gegner richtig analysiert, weil bei dem Dorf auch in der im Defensivverhalten, im Konter, nicht zügig zurückkommt. Auch in manchen Situationen einfach insgesamt wirkte das nicht immer komplett im Höchsttempo. Ja, und das wurde jetzt hier auch zum entscheidenden Punkt nochmal am Ende. Insgesamt, von der Ausrichtung taktisch hat Hot das einfach super gemacht. Weidendorf den Zahn gezogen. Und ja, Weidendorf hat mit den Schiedsrichter gehadert häufiger. Am Ende kriegt, glaube ich, Gianluca oder sogar noch eine rote Karte nach dem Spiel. Gelb-rot, ne? Weil er sich weiter beim Schiedsrichter beschwert. Da wird er irgendwas gesagt haben, was dann wohl gelbwürdig war. Ja, also das ist auch wieder ein Zeichen dafür. Man schwächt sich jetzt sogar noch als deutscher Meister. Weidendorf, man muss sich an die eigene Nase packen. Hot ist Hot. Und auch unabhängig davon, wie Wawrik eingeschätzt wird von uns oder von anderen, auch mit dieser Mannschaft, auch mit Wawrik, für mich aktuell ja durchaus ein Top-Favorit auf den Titel. Wir werden sehen, ob Stuttgarter FC, ne, der sich dann vielleicht gegen Hamburg durchsetzt oder nicht, der wird sicherlich da auch mit dem Wort mitsprechen dann im Finale. Ich würde mich nicht festlegen, aber Hot hat in diesem Spiel wirklich eine taktische Reife gezeigt. Und ich glaube, Hot ist die Mannschaft, die jetzt auf Level ist. Von den Vieren, die wir gesehen haben, hat wirklich am überzeugendsten abgeliefert in der ersten, also in den Hinspielen der Halbfinalpartien. Ich bin gespannt auf das Rückspiel. Gibt es ja auch dann wieder in voller Länge, obwohl ich mir das andere Spiel dann vielleicht einfach auch auf Basis der Vielfalt gewünscht hätte. Aber unabhängig davon, ja, freuen wir uns auf die zwei Halbfinal-Rückspiele. Werden höchst spannend, denn auch für Weilendorf ist das Ding ja noch nicht gegessen. Also die Messe ist noch nicht beendet und man wird sich jetzt nicht, wenn da zweimal Bosinovic ein bisschen zaubert und das Ding geht rein, dann hast du auch auf einmal wieder ausgeglichen. Genauso wie die HSV Panthers, wenn die ein bisschen mehr Glück haben, dann kann da noch was gehen im Rückspiel. Also von daher sind wir gespannt auf dieses Wochenende. Sollte jeder reinschauen und gucken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Genau. Und dann kommen wir zu den Relegationsspielen. Ich würde anfangen mit dem Spiel, zu dem es aus meiner Sicht weniger zu sagen gibt. Panthers okay, gegen...
Mach mal im Alleingang, bitte.
Beach United. Genau, wir brauchen auch die Zeit. 100 Zuschauer in Köln. Hätte ich jetzt fast noch ein bisschen mehr erwartet, aufgrund auch der Historie, aber es war natürlich auch eine sehr kleine Halle. Also Das hat mich schon stark an eher Futsal-Landesliga erinnert, die Halle. Aber vielleicht besser als der Eberhard-Dom, denn da die Parkplatzsituation, da will man eigentlich nicht hin. Und die ist auch sehr alt und ein bisschen schmuddelig, auch wenn sie dort beliebt ist. Aber okay, dann Beach reist nur mit zwei Wechseln an. Also hier muss man ganz klar sagen, auch wenn Beach auch hier wieder individual technisch überzeugt, die sind nicht Bundesliga-ready. Also wer jetzt so im Relegationsspiel nur mit zwei Wechseln anreist, den will man nicht in der Bundesliga haben, weil dann wird das eventuell nicht besser. Also keine guten Signale. Und trotzdem gehen die ja in Führung, machen an sich ein gutes Spiel, aber am Ende, grob Zusammenfassung, bleibt einfach auch die Puste weg ohne Auswechselspieler, obwohl sie natürlich die besseren, teilweise vor allem durch Sanit Zedic, super Individualisten haben. Und Spelten. Spelten auf Seite der der Kölner Panthers holt für mich hier die Punkte. Ganz starker Auftritt. Hat ab und zu mal, rutscht er für mich noch zu sehr in den Ball rein. Also in der Schuss, im Moment des Schusses ist er noch etwas zu instabil und ist in Bewegung oder dreht den Körper weg. Aber wie er hingeht, Technik, gefällt er mir richtig gut, wirft sich da rein. Auch Grollo übrigens auch, fand ich auch immer einige Szenen gar nicht schlecht. Also war ein gutes Torhüterspiel, wenn man das gesehen hat. Ja. Und das 1:0, macht denn der Zedic, du hast ja auch gesehen, macht er da tatsächlich einen No-Look-Pass über 15 Meter auf Kunjinca?
Ja, wer Pass war das?
Aber auch mit was für einer Kraft? Also ja. Aus dem No-Look? Linken, ne? Ey.
Boah. Also ich muss ja sagen, Zedic, der gefiel uns ja schon seit Jahren. So. Und es ist so schade, dass der Junge nicht in der Bundesliga spielt, weil er einfach offensiv für mich auch top deutsches Niveau ist. Also das, was der individuell einfach drauf hat, natürlich fehlen ihm manchmal so Ballattackierzeugs und so weiter, aber der ist spielintelligent. Ich glaube, er hat auch sehr viel Potenzial und Talent, auch Lernpotenzial, weil der einfach er kann unbewusst die Dinge halt auch gestalten. Und gut, hier sprechen wir nur von Relegation und jetzt auch nur von dem Futsal Panthers Köln. Aber Zedic ist für mich einer, da bin ich echt, also ich würde mich so sehr freuen, ihn mal in der Bundesliga zu sehen. Vielleicht schafft Wacker den noch anzuplappern. Da sind doch so viele Berliner, soll er mitfahren, weil den will ich dann bei Wacker sehen. Es ist mir auch egal, ob man das gut heißt oder nicht, aber Zedic will ich gerne in der Bundesliga sehen. Oder bietet den doch mal was an. Das ist so ein guter Kicker. Zumindest offensiv. Also wirklich ein toller Spielmacher, wenn man das in diesem Jargon aussprechen möchte. Ja, ich denke, es war ein No-Look-Pass, Daniel, um das mal jetzt zusammenzufassen.
Wahnsinn. Ja, und dann rollt der Kölner D-Zug rollt los. Hirosawa 1-1, da sieht man die Defense von Beach völlig überfordert. Kunjita pluckt nicht, nimmt auch Hirosawa nicht auf. Machen die Kölner dann gut. Ich habe noch aufgeschrieben 2:1 durch Vasilejev mit Hacke. Aber auch keine Raute bei Beach in der Verteidigung.
Übrigens eine interessante Szene, weil Grikic davor irgendwie so einen Übersteiger oder Finte macht und eigentlich schon die falsche Option wählt, weil sag mal so, der hätte eigentlich an der Seite rechts vorbeigehen können. Das war alles frei und geht dann doch ins Zentrum, weil er mit diesem Übersteiger seinen Gegenspieler in die Richtung geschickt hat. Das war ein doppelter Übersteiger, ich kann mich mehr richtig erinnern. Aber es geht dann trotzdem noch ins Zentrum, macht das auch gut dann noch. Auch schön, ich glaube sogar ein Hattentor wie heißt er gleich nochmal?
Vasilejev.
Ja, auch, passt schon. War schön, wollte ich nur kurz erwähnen. Kann man sich ihn halt jetzt mal anschauen, wirkte cool.
Aber ich habe dann auch nicht mehr aufgeschrieben, denn es war dann am Ende, wenn man die Szenen durchgeht, war es immer das gleiche Muster. Beach keine Kraft, Beach keine Auswechsler, Beach keine Defensivordnung. Also es war bei jedem Tor der Kölner ersichtlich. Also hier hat das taktische Know-how der Kölner gewonnen, plus die Kraft, die dann eben doch schwindet mit Auswärtsspielen nur zwei Auswechslern. Ja, von daher geht das alles so in Ordnung und da warten wir jetzt erstmal auf das Spiel der Spiele Jahn Regensburg gegen Kölner Panthers. Das ist ja so ein bisschen das Spiel der beleidigten Leberwürste aus dem letzten Jahr oder aber auch die gerade die Clubs, die halt sehr viel Pech hatten aufgrund dieser doch sehr umstrittenen Regelungen der der Bewertung der letzten Saison unter Corona-Bedingungen, die eben nicht in die Bundesliga gekommen sind. Damals nochmal vielleicht alle Zuhörer, die es nicht mitbekommen haben. Jahn Regensburg hatte damals ein Spiel gegen Penzberg verloren. Dann wurde die Liga abgebrochen. Also noch andere Spiele, aber das war halt das Entscheidende. Weil dadurch kam Penzberg in die Liga. Und das war also das Spiel, da kommt das Spiel der Gebrandmarkten.
Und aber krass, siehst du mal, diese Saison sprechen wir davon, wird Penzberg überleben? Also werden sie zur nächsten Saison da sein? Vielleicht kommt Regensburg für Penzberg.
Ja, da, genau, schick's. So dreht sich das Futsalrad. Ja, aber
ein Wort noch für Beach United oder Atletico Berlin.
Stimmt, auch im Anzug über Atletico Berlin, ja. Das ist der Basisverein, oder?
Ja, Beach United ist ja da dann irgendwie auch der Fußball.de-Name noch. Ich fand es ganz gut, was René Cobien nach dem Spiel erzählte, und ich glaube, das lässt sich auch so unterschreiben und unterstreichen nochmal. Beach United hat in den Spielen, sei es gegen Regensburg oder auch die zwei Spiele gegen Köln, in der ersten Halbzeit super gut mitgehalten und gespielt. War teilweise überlegen, hatte mehr Torchancen, und umso mehr kann also die Berliner Truppe auf diese ersten Halbzeiten in der Relegation sehr stolz sein. Und dann sind natürlich die Dinge wie Kraft und so weiter, ne, oder auch taktisch dann nochmal sich auch das da wach zu bleiben, sicherlich in der zweiten Halbzeit mitentscheidend. Wir haben da ja schon in den letzten Wochen drüber gesprochen, ja, wie verteidigt man Flying oder sowas, ne, und sowas in der Art. Aber Beach United in den ersten Halbzeiten ebenbürtig, und deswegen auch können die Jungs da ganz stolz sein auf diese bisherige Relegation. Und Daniel, bevor es zu diesem Showdown kommt zwischen Köln und Regensburg, gibt es ja noch das Spiel Beach United gegen Regensburg. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben noch ein paar Wochen, und ich würde mich echt freuen, weil am 21.05. ist halt dieses Spiel Futsal Panthers Köln gegen Regensburg. Unabhängig davon, was bei Beach United und Regensburg passiert, wobei, wenn Regensburg da hoch gewinnt, gehe ich davon aus, dass Köln keine Chance mehr hat. Aber wenn es da wirklich eine Chance gäbe für Köln, und sei es, man muss 4-0 gewinnen oder sowas, dann wäre das doch geil, das Spiel mal zu übertragen. Also unabhängig davon, was man da jetzt von halten mag, aber Futsal Panthers Köln gegen Regensburg mit 2 Wochen Vorlauf, wäre doch schon mal nice, vielleicht noch eine Übertragung zu machen für diese beiden Mannschaften. Gut, wir werden sehen. Ich glaube nicht dran. Würde mich aber freuen, weil das wäre auch ein Zeichen dafür, dass man die Futsalkultur in Deutschland versteht. Aus meiner Sicht.
Ja. Gut. Und dann kommen wir zum wichtigsten Spiel, wa? Des Spieltages.
Eine Vorentscheidung in der, ja. Eine konkrete Vorentscheidung in der Relegation. Daniel, unser Christian Wölfelschneider hat mit seinem TSG 1846 Mainz gegen den FC St. Pauli Futsal gespielt. Es war das alles entscheidende Spiel. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass der Nova Club in den letzten beiden Spielen irgendwie noch was holen wird. Mhm. St. Pauli gewinnt 7-4 in Mainz beim Bundesliga-Relegationsabsteiger, wenn man so will. Und vielleicht dadurch jetzt auch, ich denke auch sehr wahrscheinlich, dadurch jetzt der erste Bundesliga-Absteiger sportlicher Natur. Mhm. TSG Mainz. Daniel, die Stage is yours.
Die Stage ist. Ja, wir müssen erst mal sagen, in Mainz hat wieder abgeliefert in der Orga. 200 Zuschauer, war wohl ein super Event für alle Anwesenden in der Halle auch. Am Anfang dachte man, Pauli geschwächt, war Spo nicht dabei, einer der Spo-Brüder, und auch Dudek nicht im Tor, Renner dafür im Tor. Und dann, und Mainz in Bestbesetzung, muss man auch sagen. Bei Mainz waren alle da, meine ich, ne? Also ja. die Wichtigsten waren da. Ernst wieder fit, weiß man nicht, aber war da. Manek da, Deruda, also die waren in Vollbesetzung. Christian auch da. Mhm. Und das ging dann auch gut los, ja, mit 1-0, Nungesser, langer Ball, liegt Rüger. Keiner geht mit Nungesser mit. Das, was wir von St. Pauli ja gesehen haben, keine Futsal-Defense, da sind Lücken, das hat hier gut funktioniert. Trode 2-0 auch einfach 15-Meter-Schuss, sah gar nicht gefährlich aus. Platziert 2-0, auch echt unspektakulär. Und dann jetzt kommt Ernst 3-0, wieder so Freistoß, Pauli rückt zu langsam raus. Und ja, dann macht Ernst die Bude. Das heißt, da sah alles aus, wie man es erwartet hatte, außerhalb, innerhalb, dass die Mainzer durch ihre Futsal-Erfahrung und Taktik das individuelle Talent der Mainz, der St. Paulianer hier geknackt hätte. Aber es gab da einen Spieler, der definitiv der Gamechanger war. Und ich im Nachhinein im Interview hat auch nochmal Patrick Ernst Bunze mal vom St. Pauli darauf hingewiesen, wie man den Gegner analysiert hätte und dass das Ganze dazu geführt hat, dass man das quasi dann geschafft hat durch taktische oder durch taktische Finessen oder auch das erwartet hat. Es war ein Spieler, der einfach durch die Reihen wie Buttergang ist. Ja, das muss man hier so festhalten. Aus meiner Sicht das der Punkt. Und das war, der Name ist natürlich
Hishem Metidi. Ich habe mich auch mal schlau gemacht. Hamburger Fußball ist da durchaus bekannt. Durchaus auch für alle, auch für die Bundesliga-Clubs. Also ist ja ein überragender, begnadeter Kicker.
Ja.
Ist aber bei den HSV Pandas beispielsweise, ich glaube, wenn ich das so richtig verstanden habe, weil ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, was ist das für ein Junge, weil er sich primär auf den Fußball konzentriert, keine Option irgendwie. Bei St. Pauli scheint er eine Option und was für eine. Ich muss aber auch eins sagen, du hast das richtig dargestellt, stand 3-0 und da dachte man wirklich, okay, das läuft für Mainz. Problem war für mich einfach wieder, ja gut, es gibt mehrere Perspektiven drauf, aber leider wieder die Mentalität, die Emotionalität im Mainzer Spiel. Nach dem 1-0, da jubelt man schon als weiß nicht was. Also da ging der Jubel sehr hoch. Beim 2-0, da habe ich da gedacht, okay, jetzt reißen die da die Halle vom Boden oder was auch immer, Dach von der Halle. Und dann machst du 3-0 nach 15 Minuten. Und guck dir mal das nochmal an in den Highlights, wie Timo Ernst, der jubelt. Ich will das nicht falsch interpretieren, aber aus der emotional interpretativen Ebene sieht das aus, als wäre man da sehr erleichtert gewesen und das Gefühl ist, als ob man es geschafft hätte. Und das ist so ein Punkt, im Futsal, Emotionen in der ersten Halbzeit, bitte kontrollieren, aus meiner Sicht. Das war nämlich auch schon verhängnisvoll für Mainz hier und da in der Bundesliga, dass man hier vielleicht auch sich nicht weiter fokussiert hat. Fokussiert heißt hier, mental, emotional stabil zu bleiben. Und jetzt kann ich dir eins sagen. Ich kann dir ganz einfach sagen, wer hier gegen was verloren hat und wer gewonnen hat. Die Fertigkeiten haben gegen die Fähigkeiten verloren. Denn Fertigkeiten sind etwas, was du immer wieder bewusst abrufen musst. Das heißt, du musst Konzentration haben. Und Mainz ist eine Mannschaft mit Futsal-Taktik, guter Basis, aber auf Fertigkeitsebene. Das heißt, wenn die emotional ins Chaos kommen, wenn die mental ins Wackeln kommen, dann können die das nicht mehr unbewusst abrufen, weil die das unbewusst noch nicht so implizit und drin haben im Kopf und auch im Körper. Das ist das Problem. Fertigkeiten sind etwas, da musst du dich noch konzentrieren. Während aber Fähigkeiten, so wie der Metidi, diese individuelle Klasse, das ist unbewusst, das nutzt, das hat er verinnerlicht, das ist dieses Talent, was du meinst. Der sieht das, dass die schwimmen, dass die chaotisch sind und dann macht der in diesem Chaos kreative Sachen. Das ist eben das Ding. Das sind Menschen, die unbewusst mit Chaos umgehen können. Also für den einen ist das Chaos. Die können sich das nicht erklären, weil sie eben auf der emotionalen Basis sind im Moment und nicht mehr kognitiv fähig sind, das wirklich bewusst hinzukriegen. Und das ist bei Mainz passiert. Die haben sich durch das 3-0 aus meiner Sicht zu hoch gejubelt. Und jetzt möchte ich mal eine Metapher einfach damit reinbringen. Emotionen sind wie ein Turm im Futsal. Baust du den zu hoch, so schnell in der ersten Halbzeit, dann weißt du das wie beim Jenga-Spiel. Da musst du nur unten einen rausziehen oder gegenstoßen und der Turm, je höher ist, desto einfacher fällt er zusammen. Und Mainz war dieser emotionale Turm, der extrem hoch ging, sehr schnell. Und ich möchte es auch, ich höre jetzt gerade mal nochmal ein, zwei Sätzen aus, wie Jürgen Klopp es auch im Fußball übrigens predigt, in der Psychologie dort. Und Emotionsperspektive. In der ersten Halbzeit lenkt die Emotion, dein Jubel eher in dich, also hinein. Sei nicht so nach außen expressiv oder besser gesagt, bleib cool. Coolness am Anfang, bleib stabil. Und dann in der zweiten Halbzeit Vor allem, wenn der Gegner es dann nicht mehr, da geht es darum, diese emotionale Stärke zu entwickeln, vor allem zum Ende des Spiels. Warum? Weil der Gegner dann nicht mehr die Möglichkeit hat, zum Beispiel durch eine Halbzeitpause, die 15 Minuten geht, sich wirklich emotional nochmal zu stabilisieren. Das heißt, da hast du das emotionale Momentum. Das kann Jürgen Klopp beispielsweise bei Liverpool sehr gut. Zweite Halbzeit, da gibt es keine Halbzeitpause mehr. Und im Fußball, weißt du, da gibt es kein Timeout. Da wird emotional, da feiert der alles ab. Aber in der ersten Halbzeit ist der cool, da kommt nur die Faust. Aber in der zweiten Halbzeit springt der gefühlt den Zuschauern in die Arme. Das ist der Moment. Und bei Mainz war das so, da hat man sich gefühlt nach dem 3-0, die springen da durch die Halle wie ein Flummi. Und das meine ich. Es waren zu hohe Emotionen aus meiner Sicht. Und dadurch hat man die Konzentration verloren. Und weil man keine Fähigkeiten, also unbewusste Fähigkeiten hatte, um diese Taktik auszuspielen, gruppentaktisch, fehlte dann die Konzentration.
Ja, ich meine, bin ja bei dir in der Theorie, weiß aber selber aus Praxis und Wissenschaft, dass diese emotionale Steuerung eine indirekte Variable ist. Man kann also nicht sagen, Achtung Leute, wir dürfen nicht überheblich sein. Weil entweder bist du es dann erst recht deswegen, so wie, denke nicht an einen rosa Elefanten. Das ist das Klasse, das passiert. Aber, es ist indirekt. Das kann man nicht steuern. Entweder du hast die Spieler, die das ausstehen, weil sie sich selbst regulieren. Egal, was du sagst. Egal, was man, auch wenn Trainer mal sagen, ja, ich habe da was gesagt. Und aufgrund, also die Kausalität sehe ich nicht. Es gibt Fälle, da sagen die Trainer, ja, bleibt ruhig.
Ja, aber stopp da
nicht. Wir haben noch nicht gewonnen. Und dann gewinnen die tatsächlich. Dann sagt man, ja, weil wir uns nicht da mitreißen lassen. Nee, das war einfach Zufall. Das ist einfach random für mich.
Daniel, stopp. Das Ding ist, das ist auch kein Vorwurf an Mainz. Das ist, also das ist, die haben einfach nicht die Fähigkeit, das zu steuern in dem Moment.
Ja, ja. Das kann man auch nicht steuern. Ja, okay. Man kann nichts machen einfach.
Du musst der aktive Part in der Geschichte sein. Und diesen aktiven Part in der Emotionssteuerung hat St. Pauli in der zweiten Halbzeit übernommen. Dann gab es nämlich so Kleinigkeiten, Nicklichkeiten,
Tritte, das meinst du. Ja, okay.
Und das ist der Moment, die wissen das. Und auch Stuttgart beispielsweise in Hamburg, die wissen, die sind emotional. Die gehen, da denkst du, was ist denn da los? Schon wieder eine rote Karte für Babic. Aber die haben diese unbewussten Fähigkeiten, die gewinnen. Diese unbewussten, die können am Fußball spielen.
Das hat man eigentlich gewusst, weil ich habe das Spiel ja gegen Kiel gesehen. Und das Spiel in Kiel, wo es ja auch ein entscheidendes Spiel war, genau dasselbe. Kiel hat sich in diese Konflikte reinfielen lassen, hat damit die emotionale Steuerung, wie du sie nennst, aus der Hand in die St. Pauli-Hände gegeben, aufgrund der Art, dann so einen Kampf zu führen, die man führen kann, durchaus so in den Regeln. Und dadurch wird emotionalisiert und dann lässt man sich da ablenken. Und das hat bei Kiel geklappt, das hat jetzt hier geklappt. Ja. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, Mainz wahrscheinlich raus, St. Pauli drin. Was erwarten wir davon? Das ist zwar schön, dass man mit diesen Mitteln solche entscheidenden Spiele gewinnt. Aber wie siehst du denn das für eine ganze Saison? Und auch schön, dass der Medici hier diese ganzen Tore gemacht hat. Die super mit Fintas und allem, mega. Mhm. Aber wenn er nicht zur Verfügung steht nächstes Jahr, was bringt das? Was bringt das dem Futsal jetzt? Wo stehen wir da jetzt? Was denkst du? Was passiert mit Pauli?
Erstmal vorab, das ist ja eine Vermutung, die wir jetzt hier äußern, weil wir das aus der Vergangenheit jetzt irgendwie wahrnehmen, dass man jetzt bei St. Pauli vielleicht nicht mit dem ganzen Kader zweimal die Woche trainiert. So, ne? Ist ja ein ähnliches Phänomen, was wir auch bei Wacker wahrnehmen, dass da jetzt nicht hier die ganze Mannschaft zweimal die Woche trainiert. Wenn das wirklich der Fall ist, dass wir eine Mannschaft dazu kriegen, im Austausch gegen Mainz, die eigentlich strukturell von der Aufmachung natürlich sportlich dann am Ende in den 40 Minuten hier jetzt nicht überzeugen konnten, aber eigentlich da eine Stabilitätshilfe sind für die Bundesliga, dann ist erstmal der erste Punkt, Mainz ein mega herber Verlust für die Bundesliga. Ganz wichtig. Das sind ja nicht nur sympathische Jungs, sondern am Ende des Tages auch immer gut organisiert, ein Teil, wirklich ein wichtiges Teil des Gerüstes Bundesliga gewesen. So. Ich möchte diese Perspektive als erstes aufmachen, bevor ich auf St. Pauli eingehe. Denn ein wichtiger Faktor für die Futsal-Landkarte in Deutschland ist auch noch, dass wir jetzt dann ein Loch haben im Zentrum Deutschlands, in der Mitte Deutschlands, ein Rhein-Main-Gebiet. Wenn die weg sind, hast du da auf einmal keinen Vertreter für die Bundesliga. Und jetzt hast du aber drei Hamburger Vertreter. Wir sind also zum Drittel in der Bundesliga eine Hamburger Stadtmeisterschaft. So, und jetzt kommen wir nämlich dazu. Jetzt hast du in Hamburg aber schon die Erfahrung gemacht, ja, die HSV Panthers, die versuchen das immer mehr nach vorne zu treiben, auch Futsal, trainieren gemeinsam, so entscheidet man sich auch für Spieler. Entweder der geht 100% Futsal oder überwiegend Futsal und entscheidet sich für den Futsal auch größtenteils, oder es gibt kein Zusammenkommen. Ich weiß nicht, ob wir das bei St. Pauli so sehen werden. Ob wir da wirklich auch dann die Futsaler sehen oder halt die besseren Fußballer, die dann halt am Ende des Tages von Samstag zu Samstag zusammenkommen. Das wäre nämlich die These, die wir jetzt ableiten können. Allerdings, und deswegen, da würde ich nichts vorwegnehmen, weil Patrick Ernst Bunsemeier ist ja auch ein Enfant terrible, ne? Man mag ihn mögen oder nicht. Das wird sich auch alles erst beweisen in der Bundesliga. Wenn Pauli sich jetzt sportlich qualifiziert hat und damit verbunden also hoffentlich auch strukturell die Voraussetzung schafft, und da wissen wir auch, die Hürden sind nicht hoch, also von daher, das sollten sie auch schaffen als Hamburger Club, dann sollen sie sich beweisen. Sollte es aber dazu kommen, dass wir da ähnliche Szenarien wie bei Wacker haben und dann sehen wir mal den Spieler, mal den, dann darf der nicht spielen und du hast immer noch bei Fußball.de immer noch keine Angabe zu Spielern, ja, zuhauf. Mhm. Natürlich ist das ein Persönlichkeitsrecht, aber come on, du spielst in der Bundesliga, man sieht dich im Fernsehen. Also im TV, im Stream. Ne? Also bitte eine Angabe machen, damit wir da Transparenz kriegen. Also Transparenz und dann bitte beweisen, dass man Futsal will, auch die Spieler. Und das wäre schön, denn das wäre die Bereicherung für die Bundesliga oder zumindest ein Ausgleich für den Verlust von Mainz. Ja, was sagst du denn dazu, Daniel?
Ja, man muss es da für mich trennen. Einmal für das, was St. Pauli steht, und auch für andere, die den Futsal nicht so verfolgen, damit verbinden, dass es eben dieser Verein St. Pauli, und gehen wir jetzt davon aus, dass Jahn Regensburg noch in die Bundesliga kommt, dann haben wir 1894 verloren und Mainz verloren, zwei unbekannte Clubs, und gewinnen zwei überregional bekannte Vereine für die Bundesliga. Mhm. Für die Vermarktung und für die Wertigkeit der Bundesliga nach außen ist das ein Riesenzugewinn. Ja, und da würde es nur noch vielleicht Kaisers-Jena fehlen, dass auch noch ein Ostverein dabei ist und auch ein Berliner Verein, und dann wäre das ganz stark. So, das ist die eine Perspektive, und die andere ist, wo wollen wir mit Futsal hin, wie wollen wir uns entwickeln, ist Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn sie es nicht schaffen, ein besseres Team, ein nachhaltiges Team aufzustellen, ich glaube schon, dass sie es organisatorisch können. Patrick Ernst Bunsemer ist organisiert viel, kennt viele Leute. Das kann hier helfen, wird helfen, dass Pauli, denke ich mal, nicht so völlig abgeschlagen wird, so wie Wacker am Anfang, bevor die Berliner dazugestoßen sind. Und dritte Perspektive, für den Hamburger Futsal ist das, glaube ich, nicht gut. Denn jetzt kannibalisieren sich drei Vereine in einem Wettbewerb. The War for Talent.
Ja.
Ja, also hier werden sich die Preise jetzt richtig geknüppelt. Also hier wird keiner mehr kostenlos spielen.
Genau. Und du, das ist der Punkt. Du hast jetzt hier drei Vereine und auch so ein Metiedi oder sonst was. Wenn der bei St. Pauli jetzt zum Beispiel sich für den Futsal entscheidet, werden auch die HSV Panthers Interesse an ihm hegen. Und dann wird man da auf einmal sich gegenseitig auch vielleicht auch ins Irrationale treiben in den Angeboten, oder wenn überhaupt das möglich ist. Das werden wir sehen. Ich finde jetzt auch einen Punkt wichtig. Du sagst, okay, St. Pauli ist ein großer Name. Das lasse ich völlig außen vor. Natürlich hat das einen Mehrwert, ne? Weil wir auch Leute aus dem Fußball für den Futsal gewinnen wollen. Für mich ist das kein entscheidender Faktor. Ich habe da jetzt gerade echt nur für die Entwicklung auf sportlicher Basis das Problem mit der Nachhaltigkeit vielleicht aufgezeigt. Ja, aber du hast recht. Dieser War for Talents ist natürlich, du bist jetzt in auch einer Millionenstadt Hamburg, cool. Aber ja, wir sehen das ja auch in der Vergangenheit. Guck mal, Wacker beispielsweise kriegt kein ordentliches Team rein aus Hamburger Spielern hin. Brauchen fünf, sechs Spieler oder gefühlt aus Berlin, um wettbewerbsfähig zu sein. Also man sieht schon, dass, ja, ich sag mal, dort das Spielerkapital in Hamburg auf ja, kurzfristiger oder ja, auch kurzfristiger Sicht relativ rar ist. Die HSV Panthers sorgen vor, haben sich verstärkt.
Was halt schön wäre, wenn es St. Pauli schafft, Sponsoren irgendwie für das Futsal-Team zu gewinnen, dass man einen Metegi, einen Dispo-Brüder, Subasic für den Futsal bindet. Ja, dass die wirklich rein Futsal spielen, sich dann auch taktisch entwickeln und das noch draufsetzen. Juri Jeremejeff wird ja dann wieder fit sein, der auch das Futsal-Know-how mitbringt. Das wäre halt schön. Ne? Also das kann man, das kann hier auch bestehen und das kann auch entstehen, weil ich die Ressourcen hier besser finde. Einmal vom Verein, vom Verantwortlichen her, der hier leitet, sehe ich hier mehr Potenzial. Das könnte gut sein, wenn man es eben schafft, mehr die Kraft, die man hat, da auf die Platte zu bekommen mit diesem, ja, mit diesem, wie wir gesagt haben, mit diesem emotionalen Gewinn und ein bisschen nicklig sein und dann den Gegner verwirren. So, ja, damit kommst du da rein, aber du willst auch nicht mehr da oben raus. Und dann darauf hoffe ich, dass Pauli nicht raus will, sondern da mitspielen will. Und ich sehe Wacker jetzt mal ganz neutral aktuell der Leidtragende davon. Mhm. Gerade im Kampf um die Spieler aus Berlin.
Ja, wobei meine neuesten Infos sind, dass die Spieler aus Berlin natürlich alle zugesagt haben, glaube ich, für Wacker. Also die werden nächste Saison mit demselben Kader spielen, nahezu ohne Joost, meines Wissens nach. Man weiß aber nicht, wie du schon sagst, vielleicht werden auch Spieler von Wacker jetzt abgeworben von Pauli, man weiß es nicht, ne?
Ja, das wird das alles sich in den nächsten Wochen entscheiden, weil jetzt kommt erst der Player auf den Markt. Und dann geht eigentlich erst die Rochade los. Und die wird interessant sein in Hamburg. Genau. Und da wird einiges rochieren.
Ja, genau. Durch Paulis Aufstieg wird das jetzt sicherlich interessant. Aber wie gesagt, noch sind sie nicht in der Bundesliga. Müssen auch erstmal noch die Strukturen nachweisen. Unabhängig davon gehen wir aber davon aus, dass es funktioniert. Mich freut das übrigens, um hier nochmal so eine letzte Perspektive einzubringen. Auch wenn er in diesem Spiel nicht gespielt hat. Aber mich freut das tatsächlich für Sebastian Dudek. Heißt er, glaube ich, ne? Dudek?
Ja.
Genau. Heißt er nicht auch Sebastian mit Vornamen?
Ja, Sebastian Dudek, ja.
Genau. Mich freut es, ist auch für mich jemand, der sehr früh im Futsal war, war ja auch schon früher in der ersten Nationalmannschaft und so weiter dabei, so lange mit am Ball geblieben, mit Pauli gezockt und so weiter. Wir haben jetzt natürlich auch in diesem Spiel den Renner gesehen im Tor. Er hat auch eine gute Partie gemacht in der zweiten Halbzeit, fand ich. Aber ich hoffe, dass der Dudek auch in der Bundesliga dann dabei ist, als erster oder zweiter Torwart. Das freut mich, ein Pionier oder einer der früheren Spieler der Futsal Deutschlands ist mit am Start. Das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen und es freut mich einfach als kleine Belohnung dafür, dass man am Ball bleibt, dass der nächste Saison jetzt die Chance hat, Bundesliga zu spielen. Also ich freue mich, dass der dabei ist, einfach insgesamt für ihn. Ne? Das freut mich.
Definitiv und hatte starke Jahre gehabt, ist dann jetzt verschwunden und ja, kommt jetzt zurück. Der zweite Frühling in der Bundesliga, perfekt. Freut mich auch. Grüße da nach Hamburg an Sebastian. Ja, und wir haben leider dann einen Futsal-Fleck weniger, also einen Bundesliga-Fleck. Und wir wissen, Futsal-Bundesliga ist Multiplikator oder kann ein Multiplikator sein. Die Dreierbündelung in Hamburg ist für den Futsal auch in der Perspektive nicht optimal. Wir überlegen, diese drei Teams in Hamburg könnten sich aufteilen. Ein Team in Hamburg, eins in Jena zum Beispiel, eins nochmal im Südwesten. Dann hätten wir eben diese Verteilung der Futsal-Zentren besser. Ist ja schon gut, dass jetzt Jahn da reinkommt in Bayern. In diesem Mittelteil. Penzberg war ja super weit im Süden. Und jetzt hat man nochmal so ein Team in der Mitte. Ja. Ah, ist halt schade. Aber wird interessant. Schade für Mainz. Hoffentlich. Lass uns die Jungs mal motivieren. Macht weiter. Ja. Egal wie. Geht, wenn es nicht funktioniert, weil alle jetzt natürlich dann auch andere Sachen des Familien so vorgeht. Dann macht eben Hobbyteam, aber bleibt im Futsal erhalten. Ihr habt viel Knowledge da aufgebaut, viel Wissen, viel Leidenschaft. Das müsst ihr weitergeben. Bleibt der Multiplikator in der Region. Denn ohne das wird es dann noch schwieriger im Südwesten.
Genau. Ja. Ja, da ist jetzt ein Loch gerissen dadurch und jetzt haben wir Rhein-Main-Gebiet, da fehlt was. In Berlin haben wir auch keinen Vertreter in der Bundesliga, aber da gibt es genug Mannschaften. Das ist wirklich jetzt auch für die deutsche Futsal-Landkarte, wie ich schon am Anfang sagte, ein Punkt, der ganz wichtig ist zu betrachten, dass Mainz einfach da ein Vertreter-Multiplikator ist für diese Region.
Und vielleicht verliert Pauli gegen Nova, denn Subasic ist gesperrt. Spo müsste auch noch gesperrt sein und Medici ist vielleicht nicht dabei. Das kann also sein, denn es gilt für alle Zuhörer, es gilt nicht der direkte Vergleich, wie ich auch am Anfang dachte, sondern tatsächlich das Torverhältnis. Und da Mainz durch das 10:1 erstmal grundlegend ein besseres Torverhältnis hat, kann es also sein, bei einem Sieg von Mainz gegen gegen Nova und gleichzeitige Niederlage von Pauli gegen Nova ist dann doch Mainz dabei. Das dürfen wir trotzdem nicht vergessen, denn auch Nova kann sich vielleicht noch ein, zwei Spieler holen, kurzfristig. Und Pauli muss nicht in Bestbesetzung antreten gegen Nova. Also es ist da schon noch eine Chance da, dass es nicht so ausgeht. Wir haben jetzt da den Fall diskutiert, es geht so aus, weil der andere Fall ist ja einfach, es bleibt, wie es ist und Mainz ist weiter dabei. Also daher aber ist das der Fall der größeren Veränderung.
Ja, aktuell aus sportlicher Sicht denke ich, dass auch Pauli das jetzt nicht anbrennen lassen will. Und sie können jetzt am Samstag in die Bundesliga sportlich aufsteigen mit einem Unentschieden gegen den Nova Club. Ne? Also, warte mal, Unentschieden? Jetzt muss ich gerade mal rechnen.
Ja, Unentschieden reicht. Ja.
Unentschieden reicht tatsächlich, weil man da natürlich 4 Punkte Vorsprung hat. Genau, mit einem Unentschieden. Ich gehe davon aus, man wird das Spiel also sportlicher Natur gewinnen, denke ich. Alles andere wäre natürlich dann ein
Ding. Ist das in Hamburg oder in?
In Hamburg. Das heißt, deswegen gehe ich davon aus, auch dass Nova Club jetzt da die Auswärtsreise bis nach Hamburg ist auch keine kurze Strecke, ist jetzt nicht irgendwie eben kurz nach Köln irgendwie rüberfahren aus dem Rheinland, sondern es geht in den hohen Norden, in die Hansestadt, in die Weltstadt Hamburg. Und ja, vielleicht sehen wir am Samstag dann den ersten Bundesliga-Aufsteiger sportlicher Natur und zwar mit Sicherheit dann sportlich. Während oft in der anderen Relegationsgruppe dann auch noch alles dann rein rechnerisch im letzten Spiel entschieden wird.
Okay. Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen.
Sind wir durch, dann.
Super. Dann allen Zuhörern eine schöne Restwoche und ein tolles Fußballwochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
So, dann. Hat mich gefreut. Ich wünsche auch allen schönen Wochenausklang. Lass es mit Fußball auch dann münden im Wochenende. Ja, dann dir auch eine gute Zeit, lass dir und deinem Liebsten gut gehen. Bis nächste Woche.
Bye, bye.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.